Mimi,
Ja.
diese Folge wird sehr hart für dich.
Wieso?
Wir werden etwas über Gartenarbeit und Haushalts.
Haushalt? Okay, Haushalt hatten wir bisher noch nicht. Da freue ich mich ja schon fast drauf. Okay, Gartenarbeit, das heißt, es wird um Sex gehen. Und Haushalt, ist das jetzt was anderes oder ist das auch eine von euren, ich habe Kinder und kann nicht
genau
über Sex
das
reden?
Eigentlich.
Ist auch genau das Gleiche, okay. Ist das dann sowas wie Schrubben und.
Ja, bügeln.
Okay, also Leute, ich entschuldige mich hiermit aufrichtig für diese cringigen Vergleiche. Ich möchte sie nicht. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht möchte, aber meine Schwester weigert sich vehement. Also ja, von mir aus können wir auch über Sex reden, aber weil wir hier anscheinend einen Kinderpodcast machen, müssen wir über Gartenarbeit reden, ne, Sarah?
Ja, ich finde, das ist eine schöne Assoziation und deswegen bleiben wir dabei. Ich mache eh, was ich will.
Genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Garten-Podcasts. Langsam ist es ja irgendwie schon ein Garten-Podcast, habe ich das Gefühl. Wir haben wahrscheinlich irgendwelche verwirrten Hörer, die jetzt wirklich irgendwelche Umgrabtipps haben wollen. Also Leute, falls ihr hier seid, weil ihr irgendwas über euren Garten erfahren wollt, da seid ihr hier falsch. Wir reden hier nämlich nicht über Gartenarbeit, sondern wir reden hier über psychische Gesundheit, normalerweise. Sarah redet auch manchmal über Gartenarbeit, aber wenn ihr das verstehen wollt, dann müsst ihr ein paar Folgen vorher reinhören. Ich glaube, bei Trennung hatten wir es als erstes. Und dann werdet ihr verstehen, was wir meinen. Also, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Der Podcast, in dem wir über alles sprechen, was wirklich hinter jeder Tür abgeht. Und zwar psychische Probleme, das, was in der Familie abgeht, Problemchen, wo viele Leute nicht drüber sprechen wollen. Aber wir sprechen darüber. Und heute reden wir nicht über ein schweres Thema und nicht über eine der riesigen psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft, sondern wir reden über Erziehung. Und zwar konkret über Erziehung und Beziehung auf Wunsch von Sarah.
Ja, ich habe mir das sehr gewünscht. Nach den doch schweren Folgen in den letzten Wochen dachte ich, wäre das vielleicht auch mal gar nicht so schlecht. Außerdem finde ich es immer wieder schön, dich ein bisschen zu reizen, ne Mimi? Deswegen dachte ich, wäre das ein schönes Thema.
Und du hast uns wahrscheinlich für den Einstieg wieder mal einen Fall mitgebracht.
Ja, das habe ich. Und zwar geht es in dem Fall um ein 16-jähriges Mädchen, was sich selber in Obhut nehmen lassen wollte. Das heißt, es ist selber zum Jugendamt gegangen und hat gesagt, so Leute, wisst ihr Bescheid, ich gehe auf gar keinen Fall mehr nach Hause. Ich will woanders hingebracht werden.
Okay.
Das ist super, super selten, weil normalerweise ja jedes Kind, egal wie schlimm es ist, erstmal zu Hause bleiben möchte. Und dann kam so die Frage, warum, wieso, weshalb. Und letztendlich war das Mädchen überhaupt nicht zufrieden damit, weil es aus ihrer Sicht nicht altersgerecht zu Hause behandelt worden ist.
Oh, also interessant, okay.
Also sie erzählte dann in den Gesprächen im Jugendamt und später auch mir, dass sie es total traurig findet, dass sie einfach nicht abends raus darf, dass sie kein Handy haben darf, dass sie nicht selber entscheiden darf, was sie anziehen darf und dass alles nur auf diese Schule begrenzt ist. Sie durfte zur Schule gehen und musste nach Hause kommen. Und dann hatte sie auch noch jüngere Geschwister, auf die sie dann aufpassen musste später.
Okay, das heißt, sie hatte das Gefühl, sie wird nicht so behandelt, wie eine 16-Jährige ihrer Meinung nach behandelt werden sollte, sondern sie wurde wie ein Kind behandelt, was aber dann gleichzeitig auch Verantwortung bekommen hat, indem es auf die Kinder, auf die anderen Kinder aufpassen sollte.
Genau. Und natürlich war das Ziel Rückführung, also das Ziel war, sie wieder nach Hause zu bringen, in einem angemessenen Rahmen. Und meine Aufgabe war dann in dem Fall, mit den Eltern und mit dem Kind gemeinsam zu überlegen, was denn überhaupt angebracht ist. Und das waren ganz schöne, harte Monate. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr wichtig, auch hier in dem Podcast, weil die Eltern einfach nicht gerafft haben, dass das Mädel älter geworden ist. Und sie haben sie einfach so behandelt, wie mit 10 immer noch. Und das war, um Vorurteile auszumerzen, keine Familie, die irgendwelche Migrationshintergründe hatte.
Interessant, dass du das sagst, weil da werden wir wahrscheinlich definitiv später noch drüber reden.
Ja, deswegen ist der Fall auch so interessant, weil es da eben kein kulturelles Problem gab und keine Übersetzung der Kulturen, sondern es war tatsächlich so, dass die Eltern nicht gelernt haben, mit ihrem Kind in die Beziehung zu gehen, sondern selber eine sehr strenge Erziehung genossen haben und das weitergegeben haben und das Mädchen einfach in Europa im 21. Jahrhundert in der Schule ja schon gesehen hat, dass es auch anders laufen kann.
Und genau darüber soll es ja auch heute gehen, der Unterschied zwischen Erziehung und Beziehung. Du hast es ja gerade schon angedeutet, die Eltern sind nicht mit dem Kind in die Beziehung gegangen. Und darüber wollen wir jetzt konkret sprechen. Wo ist denn der Unterschied und in welchen Altersstufen ist man eher in der Erziehung oder ist man eher in der Beziehung und wann muss dieser Übergang eben geschaffen werden? Und deshalb sollten wir vielleicht erstmal kurz definieren, wo denn der Unterschied bei den beiden Begrifflichkeiten liegt. Denn das ist vielleicht vielen auch gar nicht klar, dass es da auch in der Beziehung zum Kind einen Unterschied gibt. Also dass man quasi dem Kind mit einer Erziehung gegenübertreten kann und mit einer Beziehung. Also Sarah, wie würdest du denn Erziehung definieren?
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Erziehungsstile. Es gibt diesen Laissez-faire, also eher so, ach ja, die Kinder können das entscheiden, bedarfsorientierte Erziehungsstile. Dann gibt es so diese Erziehungsstile, die sehr autoritär sind. Das heißt, ich sage, du machst. Aber was so Erziehung so im Konkreten heißt und so allgemein gefasst, das ist eigentlich nichts anderes als die soziale Interaktion zwischen Menschen, bei der ein Erwachsener planvoll und zielgerichtet versucht, bei einem Kind unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, und das ist wichtig, und der persönlichen Eigenarten des Kindes, gewünschtes Verhalten zu entfalten oder zu stärken. Das ist so im Allgemeinen, so wie man das halt sehen mag. Und es wird auf das Verhalten Einfluss genommen von dem Kind und es werden dem Kind in Regeln, Normen und ein bestimmtes Verhalten herangezogen. Wir dürfen aber ja nicht vergessen, dass das Kind als kleines Persönchen ja auch schon auf die Welt gekommen ist.
Was meinst du damit, dass das Kind als kleines Persönchen schon auf die Welt gekommen ist? Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die das Baby als quasi persönlichkeitsloses, komplett formbares Wesen beschreiben und alles, was danach passiert, ist der Einfluss, also beeinflusst quasi zu 100% das Wesen. Und das würdest du nicht so sehen?
Absolut nicht. Absolut nicht. Also ich glaube, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, Ziel ist es, am Ende der Erziehung zu sagen, dieses Kind ist ein aktiver Teil der Gesellschaft. Was auch immer das heißen mag. Das ist so, dann spricht man von einer gelungenen Erziehung. Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder, und das fand ich auch schon ein bisschen beruhigend bei meinen Kindern, zu einem gewissen Teil auch schon fertig auf die Welt kommen. Also meine beiden Mädels sind in vielen Sachen sich ähnlich, aber auch in sehr, sehr vielen Sachen sehr groß und unterschiedlich. Und ich bin verdammt auf die Nase gefallen, als ich dachte, dass das, was bei meiner ersten Tochter funktioniert, auch gleichzeitig bei meiner zweiten Tochter funktioniert.
Mm.
Das war nicht so.
Mm.
Ich musste es nochmal neu lernen. Und nochmal neu gucken, was sind die Bedürfnisse meiner kleinen Tochter und wie kriege ich jetzt die Erziehung, die mir wichtig ist, auf die Kleine übertragen. Das waren ganz andere Sachen, die ich dafür brauchte, als für die Große.
Mm.
Einige reagieren halt schneller auf Druck, andere sind super sensibel, andere halt eben nicht. Ich habe ja auch schon mal das erwähnt mit dieser Nussschale. Wenn ein Kind geboren wird und es ist in einer kleinen Nussschale über diesen Ozean, dann ist es natürlich viel sensibler und es braucht gar nicht so viel Druck und gar nicht so viel Kraft, um dieses Kind quasi zu formen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man viel aufmerksamer sein muss, weil es viel leichter zu erschüttern ist. Wenn man so eine Dampfmaschine hat, dann ist das in vielen Sachen auch schwieriger.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Konzept, dass Kinder eben komplett formbar auf die Welt kommen, häufig in den älteren Generationen noch sehr verankert ist. Also da wird ja auch sehr viel Wert auf eine gute Erziehung gelegt. Also nicht, dass es heute jetzt keinen Wert mehr hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute vor allem in der älteren Generation, auch in unserer Großelterngeneration, gar nicht damit umgehen konnten, dass Kinder manchmal einfach so sind, wie sie sind und dass sie darauf gar keinen Einfluss nehmen können und konnten. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade so ein bisschen, dass das mehr akzeptiert wird, dass mehr akzeptiert wird, dass Kinder ihre Eigenarten haben und dass inzwischen auch bekannt ist, auch durch Forschung und so weiter, dass Kinder schon mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommen, die sich schon im Mutterleib entwickelt. Und das hat ja auch was mit den Gehirnströmungen zu tun und wie das Gehirn verwurzelt ist und verankert ist und vernetzt ist. Siehst du da auch gerade so einen kleinen Shift in der Gesellschaft, in deiner Arbeit mit den Familien?
Ich sehe ehrlich gesagt das bei den Familien nicht so, aber bei den anderen Fachkräften. Also wir reden ja auch über generationenübertragenes Trauma. Wenn ja ein Kind als weißes Blatt geboren worden würde, dann kann man ja nicht über generationsübertragenes Trauma sprechen. Also das heißt, die Mutter hat was erlebt und das Kind symptomatisiert dementsprechend, obwohl das nicht erlebt hat. Oder wir reden ja auch darüber, dass manche Eigenarten quasi das Kind ja schon hat und jeder fragt sich, woher hat das Kind das? Keiner von uns ist so. Ne, oder meine Tochter ist unfassbar kreativ. Unfassbar kreativ. Was die sich aus dem Kopf drückt, ich bin jedes Mal begeistert davon. Wir haben es ihr auch tatsächlich nicht beibringen können, weil wir einfach nicht die Gehirnwindung dafür haben. Das ist ihr eigenes Interesse und ihr eigenes Ich da drin. Und das ist für mich immer total wichtig, das eigene Ich in der Erziehung trotzdem noch Ich sein zu lassen. Mhm. Und es ist ganz häufig, dass Eltern eine Vorstellung haben vom Leben oder eine Vorstellung von ihrem Kind haben und das Kind muss dann da reingehen. Zum Beispiel, ich hätte so gern, dass Fritzchen Mannschaftssport macht. Ja, Fritzchen hat aber keinen Bock, der ist noch nicht mal mehr sportlich. Nee, aber ein Sport ist schon wichtig, ist schon wichtig. Vor allen Dingen Mannschaftssport ist schon wichtig. Ja, nee, halt nicht für Fritzchen. Das erlebe ich und dann gibt's halt Konflikte und das macht halt wiederum Stress. Weil Fritzchen das Gefühl kriegt, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und dann ist die Frage, ist das wirklich dann noch eine gute Erziehung? Also aus meiner Sicht gibt es 5 Eckpfeiler für eine gute Erziehung. Und das ist Liebe, Respekt, Verbindlichkeit, Bildung und Kooperation. Und das bedeutet nicht, und das finde ich auch eine super spannende Diskussion, sind nur die Kinder dafür verantwortlich, wie die Beziehung zu den Eltern ist? Nun komm, du weißt doch, wie der Papa ist. Und ne, da, sich dann immer so dem anzupassen, was die Eltern quasi möchten für das Kind.
Verstehe.
Und nicht andersrum. Warum sind nicht beide gleichwertig dafür verantwortlich, wie diese Beziehung läuft? Warum muss das Kind sich dem anpassen, was die Eltern wollen? Und das ja auch weit ins Erwachsenealter. Ne, und dann so bei Migrationsfamilien, da ist das nochmal häufiger aus meiner Erfahrung, weil dieser Switch zwischen den beiden Kulturen einfach da nochmal krasser ist, wie wir wissen. Also bei den 5 Eckpfeilern, die ich gerade benannt habe, ist ja einmal Liebe. Da finde ich es total wichtig, diese absolut bedingungslose Liebe. Also nicht eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und das ist eigentlich schon schwierig oft, weil Bedingungen ja oft nicht ausgesprochen werden müssen. Also dieses, egal was du machst, egal was du, für was du dich entscheidest, ich bin immer da und ich liebe dich, immer. Nicht, wenn du so bist, wie ich es gerne hätte, liebe ich dich. Dass es nicht so ist, dass man dann sauer ist und den Kindern dann Liebesentzug gibt, sowas zum Beispiel. Dass die Kinder sich immer sehr geliebt fühlen und dass es halt immer ganz klar ist, egal was passiert, meine Eltern sind jetzt gerade sauer auf mich, aber die lieben mich. Die fanden gerade kacke, was ich gemacht habe, aber die fanden nicht mich kacke. Sowas zum Beispiel. Dann geht es um Respekt und da geht es auch darum, diese Person, worüber wir eben gesprochen haben, diese kleine Persönchen auch ernst zu nehmen und zu respektieren. Also bestes Beispiel, ich bin im Restaurant, neben mir sind 2 junge Eltern mit einem kleinen Kind, 2 Jahre alt. Zwischen 2 und 3, konnte schon reden. Und die Mutter sagt, na mein Schatz, was möchtest du denn essen? Und was sagt das Kind? Natürlich Pommes. Was sagt die Mutter? Nee, Pommes gibt's jetzt nicht. Nee. Also ich würde sagen, willst du lieber Nudeln? Nein, ich will Pommes. Ja. Also dann frag nicht. Ich weiß, das sind oft rhetorische Fragen, aber das Kind kriegt dann halt eher davon mit, ja, dass du respektierst das nicht, was ich sage und das, was ich sage, hat keinen Wert. Oder halt auch dieses, ja Mama, ich würde gern Gitarre spielen. Nee, Gitarre ist, finde ich jetzt nicht so gut. Was hältst du denn von Fußball?
Gitarre passt doch gar nicht zu dir.
Genau, Gitarre passt doch gar nicht zu dir. Oder das willst du jetzt nur machen, weil der Fritz das macht, ne?
Mhm.
Also das sind so Sachen, Respekt und wirklich die Persönlichkeit der Kinder zu akzeptieren. Dann Verbindlichkeit, ja, ne, das, was ich sage, das mache ich auch. Mhm. Auch Konsequenz in Form von Strafen. Also wenn ich zum Beispiel sauer auf meine Große bin oder auf die Kleine, weil die irgendwas gemacht hat, dann kriegen die dann Fernsehverbot, aber ich bin dann nicht die ganze Zeit pissig auf die. Dann vertragen wir uns wieder. Natürlich bleibt das Verbot bestehen, aber wir können trotzdem gut in der Beziehung zueinander sein.
Mhm.
Bildung ist ein großer Punkt, weil es einfach wichtig ist für die Erziehung, finde ich zumindest, dass die Kinder ganz viel Input kriegen. Also zum Beispiel, wenn Fritzchen irgendwie 6 Wochen in den Sommerferien zu Hause sein müsste und nur am PC sitzt, dann verkümmert der halt so ein bisschen. Besser wäre es, wenn es irgendwie Alternativen gäbe, wo er halt rausgehen könnte, wo er mit anderen Gleichaltrigen wäre, wo er sich bewegen könnte, wo er wirklich auch sein Gehirn Input bekommt.
Mhm. Außer Fritzchen ist irgendwann 16 und ist Zocker und sagt, Mama, geh aus meinem Zimmer.
Ja, dann reden wir ja gleich darüber, ob dann Erziehung tatsächlich noch so das Richtige ist. Ne?
Ja, genau.
Ja, und das Letzte, finde ich, ist halt Kooperation. Also auch wirklich Kompromisse machen mit den Kindern. Nicht zu sagen, ich hab hier die Hosen an und unter meinem Tisch läuft das so und so, sondern wirklich zu versuchen, zusammen Lösungen zu finden.
Mhm.
Wenn dein Kind keinen Bock hat auf den Wanderurlaub, dann sollte man es vielleicht ernst nehmen und überlegen, was es da für Kompromisse gibt. Es ernst nehmen in dem, was es halt sagt. Wenn du sagst, Mama, ich will nicht in den Urlaub, Papa, können wir nicht irgendwie, keine Ahnung, an den Strand fahren? Dass man dann überlegt, ja, okay. Und nicht zu sagen, nö, der bezahlt, der entscheidet, Tschüssikowski. So, das ist für mich wichtig.
Das will ich mal sehen, wenn deine Kinder irgendwann sagen, sie haben im Sommer keinen Bock zum Strand zu fahren.
Ja, das muss ich mir jetzt ständig an. Meine Kinder sind total versaut, das sind Poolkinder. Ich will ständig an den Strand und ich komme nie an den Strand.
Ja gut, ihr seid ja aber trotzdem... Ihr seid aber trotzdem im Sommerurlaub. Also ich will mal hören, wenn du sagst, okay, Zeit für Sommerurlaub. In welches Hotel fahren wir, wo Pool und Strand ist? Und die sagen, nee, lass doch mal lieber ins Allgäu fahren und 2 Wochen wandern. Mhm. Dann bist
ja,
du
das sagen auch voll viele Kinder. Das ist voll realistisch.
Wer weiß, Sarah, wer weiß. Oder die wollen dann, halt nicht irgendwo hinfahren, wo es keinen Strand gibt.
Da muss ich da durch. Es wird sehr hart sein. Ich werde dann wahrscheinlich den Urlaub verkürzen und alleine irgendwo am Strand fahren oder so.
Okay,
es gibt für
bye.
Alles eine Lösung.
Mama ist raus.
Ja, genau. Wart mit eurem Vater.
Ja, genau.
Vor allen Dingen, ja, genau, mein Mann wandernd in den Bergen. Das stelle ich mir auch richtig lustig vor.
Ja, wenn
vor,
eure
das
Kinder das wollen, dann müsst ihr in die Kooperation gehen, Sarah. Da werde ich dich sehr gerne
dran
erinnern. Ah, an diesen Eckpfeiler werde ich dich sehr gerne erinnern.
Mimi, ich habe nicht gesagt, tut das, was eure Kinder sagen. Ich habe gesagt, man muss sie mit einbeziehen.
Ja, ich
und vielleicht
weiß
ist es dann eine Woche Berge, eine Woche Strand oder so. Keine Ahnung, damit jeder
ich
was davon
ärgere
hat.
Dich doch nur ein bisschen.
Und
aber
es klappt. Ich will nicht in die Berge im Sommer.
Oh, das kann auch sehr schön sein. So ein schöner Bergsee. Kannst du auch drin schwimmen.
Ja.
Okay.
Zusätzlich vielleicht. Aber genau, das sind so für mich die Eckpfeiler, wo ich auch immer mit den Eltern dran arbeite, zu gucken, das hat viel mit Erziehung zu tun, aber suggeriert auch gleichzeitig Beziehung, nämlich die Kinder ernst zu nehmen, auf deren Gefühle zu achten und auf deren Denken quasi.
Ich hatte ja auch tatsächlich Pädagogik in der Schule, als Leistungskurs sogar. Der ist nicht besonders viel hängen geblieben. Hä, das wusstest du doch.
Als Leistungskurs? Nee, ich wusste, dass du das in der Schule hast. Aber
klar,
ich
habe da sogar mein Abi
LK
drin
war.
Geschrieben.
Das habe ich verdrängt.
Ja.
Ich lach mich tot.
Ja, ich habe das nur gewählt, weil ich dachte, ihr könnt mir dann helfen. Aber
ja,
es war auch eigentlich ganz interessant. Das, was mir hängen geblieben ist, als wir auch über Erziehung gesprochen haben, Und zwar in der Definition von Erziehung. Dass das Ziel von Erziehung ist, dass das Kind ein mündiger Mensch wird. Das ist mir sehr hängen geblieben, dieses Wort mündiger Mensch, weil ich nämlich damals nicht wusste, was mündig heißt. Inzwischen weiß ich es. Aber würdest du auch sagen, dass das quasi so das große Ziel ist? Du hast ja auch eben gesagt, das Kind soll gesellschaftsfähig werden. Das heißt es ja irgendwo auch.
Ja, total. Genau, mündig, ja. Mündig finde ich tatsächlich noch ein bisschen zu wenig. Also Erziehung ist schon nicht so easy peasy. Also das ist schon, ich habe es auch ehrlich gesagt hart unterschätzt bei meinen eigenen Kindern.
Aber ich finde, deine Kinder sind sehr gut erzogen, das sagen ja auch immer alle. Also
ja, dann warten wir mal ab, die sind ja noch klein, mal gucken, was da noch kommt.
Aber ich finde, bisher ist es schon mal ganz gut geworden.
Ja, ist auch ein hartes Stück Arbeit. Was meinst du, wie viele Tönungen mich das gekostet hat und mich noch kosten wird? Was hat die Mama immer gesagt, die nächste Färbung bezahlt ihr oder so, ne?
Ja, genau.
Ja.
Okay, das war jetzt ja quasi kurz die Definition von Erziehung. Was ist denn dann für dich die Definition von Beziehung?
Also die ist eigentlich super simpel. Verbindung zu jemandem anderen oder etwas. Oder das Verhältnis zwischen Menschen zueinander.
Okay, das heißt quasi, in der Beziehung hat man nicht mehr diesen formenden Charakter, sage ich mal, sondern es geht dann nur noch darum, wie man miteinander umgeht und klarkommt.
Ja, also in einer Beziehung ist es so, dass aus meiner Sicht, da wird das Denken, Handeln und Fühlen gegenseitig aufeinander bezogen, aber halt nur leicht beeinflusst. Also wenn ich zum Beispiel ja mit dir spreche in der Beziehung, sage ich ja auch nicht, boah Mimi, ganz ehrlich, du bist voll scheiße, weil und ich lasse dann alles an dir ab. Das heißt, ich gucke ja schon, dass ich dich nicht verletze. Mhm. Aber ich belehre dich ja dann auch nicht mehr.
Im besten also ich würde dir dann,
ja, im besten Falle würde ich dann, wenn am Wochenende, als ich bei dir war, ne, und du dann zum Beispiel eine dünne Jacke angezogen hättest, hätte ich dann gesagt, ja Mimi, ist dir das nicht ein bisschen kalt? Dann hättest du gesagt, nee, dann hätte ich gesagt, ja gut, dein Ding.
Mm.
Das heißt, in der Beziehung, dann sorge ich mich um dich, aber du entscheidest das letztendlich.
Mm.
Das ist für mich eigentlich so der große Faktor, der unterschieden ist.
Wir haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass das in so verschiedenen Altersstufen stattfindet. Also dass quasi die Erziehung eher im Kindesalter stattfindet und dass ab einem bestimmten Alter die Beziehung anfangen muss. Man muss natürlich auch vorher in der Beziehung mit seinem Kind sein, aber dass es da quasi verschiedene Abstufungen gibt. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, in welcher Entwicklungsphase die Kinder dann stecken.
Genau. Absolut.
Dann lass uns doch mal direkt mit der allerersten Phase anfangen. Wir handeln das jetzt hier mal ganz schnell durch. Also wir wollen jetzt hier keine große Theorie durchgehen, sondern einfach nur, um das kurz abzugrenzen, was für verschiedene Entwicklungsphasen es gibt, weil das halt später wichtig wird dann, wenn wir darüber sprechen, wann und warum dann die Beziehung und Erziehung kommt. Genau, also Sarah, Pädagogikkurs 11. Klasse. Was ist die erste Entwicklungsphase?
Von welchem Modell? Es gibt ja verschiedene Modelle. Wir können ja über meinen Freund, den Herrn Freud, sprechen. Das wird für dich
aber Herrn Freud, oh Gott.
Das wird für dich aber sehr, sehr hart, weil der redet ja eigentlich in jeder Phase ausschließlich über die Gartenarbeit. Also alles bei dem guten Mann hat ja mit Gartenarbeit zu tun. Deswegen, es geht eigentlich nur darum, zum Beispiel, wenn wir jetzt Ericsson nehmen, ne, der hat so ein 8-Stufen-Modell, der ist halt das erste Stufe, ist halt Urvertrauen versus Urmisstrauen, ne, das ist im ersten Jahr, da gibt's halt viel darum, wie man die Welt betrachtet. Also das ist so, ich bin, was man mir gibt, das ist immer so ein Merksatz, den ich mir dann gemerkt habe.
Ein Merksatz, den du dir gemerkt hast.
Genau. Dann kommt Autonomie, versus Scham und Zweifel. Da geht es eher so, ne, um diese Autonomiephase, von der man oft hört, dass die Kinder dann trotzig werden, rotzig werden, die Umwelt erforschen. Da geht es natürlich auch ganz viel darum, dass die von den Eltern gesagt bekommen, was richtig und was falsch ist. Mhm. Also eins, das Erste, was meine Kinder gelernt haben, ist, ihr geht nicht an die Hundekörbchen. No way, egal was passiert. So, und da wurde ich auch relativ schnell extrem, weil das ein No-Go war, weil ich einfach auch meine Hunde schützen musste.
Mhm.
Und dann werde ich nie vergessen, wie beide die Hand über dem Hundekörbchen hatten und ich von der Küche aus gesagt habe, nein, das tust du jetzt nicht. Das wagst du nicht. Und büb drauf gedrückt. Ja, also ne, weil die einfach gucken wollten, ja, was passiert denn, wenn ich das mache? Was passiert denn, wenn Mama sauer ist? Und ist Mama immer gleich sauer? Und die haben, und die entwickeln ja auch große Wünsche einfach selbst und wollen die durchdrücken. Die wollen dann im Sommer die Wintersachen anziehen, im Winter die Sommersachen anziehen, was ich da alles schon durch hatte mit meinen Kindern. Ach. Und da kommt es halt auf das Kind an. Ich hatte zum Beispiel einmal mit der Großen, die wollte auf jeden Fall Elsa-Sachen anziehen, ein Sommerkleid im Winter. Und habe ich gesagt, kannst du mal bitte gucken, es schneit. Und dann bin ich mit der auf die Terrasse und sie stand im Schnee und hat dann gesagt, mir ist nicht kalt.
Ja, sie war ja Elsa. Kalt. Ist doch logisch. Ja.
Mit der Kleinen, genau das gleiche Thema, mit der gehe ich raus auf die Terrasse und die sagt, oh nee, ist mir zu kalt. Das ist halt, weil die völlig unterschiedliche Typen sind. Und da geht es natürlich darum, denen beizubringen, okay, das sind Normen, das sind Werte, das sind Regeln. Ja, da geht es viel um Erziehung, weil das muss man, manche Sachen muss man einfach durchdrücken, auch Hygieneerziehung. Zähne müssen geputzt werden. Da kann ich mit meinem Kind nicht auf Augenhöhe, aus meiner Sicht nicht, auf Augenhöhe darüber sprechen. Fritzchen, möchtest du jetzt die Zähne putzen? Nein, das ist aber schade. Fritzchen, da kommt ganz viel Karies und Baktus kommt da, Fritzchen. Na, das wäre aber nicht fein. Na, das weiß ich aber nicht, ob du das dann so toll findest. Also das geht halt dann einfach nicht. Mhm. Wenn Fritzchen 13 ist, kann er sich selber überlegen, ob er aus dem Mund stinken will oder nicht.
Okay.
Dann kommt halt dann die Phase 3, Initiative versus Schuldgefühle, die ist zwischen 4 und 5. Da entscheidet das Kind immer mehr, was es möchte und setzt auch die Macht spielerisch ein. Das ist einfach ein total nettes Alter, weil die dann anfangen zu gucken, welche Mechanismen funktionieren denn.
Grenzen ausreizen.
Ja, voll. Mhm. Ist es eher das Trotzige weiter oder wie kann ich denn auf das bekommen, was ich will, wenn ich so ein bisschen charming bin oder wenn ich rotzig bin oder wenn ich mich einfach verweigere? Und da ist die Erziehung aus meiner Sicht natürlich auch wichtig, weil die brauchen Grenzen.
Mhm.
Und die müssen gezeigt bekommen, wie man sich in einer sozialen Gesellschaft verhalten kann.
Mhm.
Und dann kommt die vierte Phase von 6 Jahren an bis zur Pubertät, also laut Erikson, ne? Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Und da geht es halt viel darum, dass die Sachen erschaffen, dass die sich selbstwirksam erleben, dass die lernen, okay, wenn ich das und das sage, werde ich ernst genommen. Da werden ja Peer Groups, also Kinder, die kommen dann in die Schule und dann werden halt andere Gruppen wichtig und dann wird es auch wichtiger, wie kann ich in der Gruppe funktionieren und wie kann ich zu Hause selbstwirksam sein. Dann geht so langsam die Ablösung los. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen.
Du hast ja eben gesagt, ab 6 fängt in dem Modell zumindest quasi die Phase an bis zur Pubertät.
Ja.
Wann fängt denn die Pubertät an? Also wir wissen ja alle, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Aber wann würdest du sagen, fängt die Pubertät bei Kindern an?
Als ich nochmal in meine Unterlagen nachgeguckt habe, um genau das Alter rauszusuchen, war ich ehrlich gesagt massiv entsetzt. Weil einfach die bei Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren anfängt.
Oh!
Und ich habe es, glaube ich, hart verdrängt.
Oh! Ja,
das geht gar nicht. Meine Tochter wird dieses Jahr 9. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich nicht bereit. Ich bin dafür einfach nicht bereit. Das geht nicht.
Das heißt, du hast noch in diesem Jahr ein zumindest vorpubertäres Kind.
Ich möchte darüber nicht sprechen. Lass uns.
Wie gut, dass du diese Folge ausgesucht hast. Let's talk about it. Also.
Ja, also bei Mädchen ungefähr zwischen 9 und 13 und bei Jungs ein Jahr später zwischen 10 und 14 Jahren. Also in der Pubertät, die Pubertät wird ja ausgelöst, weil der Hypothalamus quasi den Startschuss gibt und dann im Gehirn zur Hypophyse, die eine Drüse ist, die ist ungefähr Daumen groß, die dann die Sexualhormone ausschüttet. Und deswegen ist es auch so, weil es bei Mädchen früher passiert, dass es dann so eine Phase gibt, dass die Mädels ja alle im Kopf größer sind als die Jungs. Und auf einmal schießen die Jungs hinterher.
Mhm. Und
ich war auch mal in einen Typen verliebt, der war einfach hart 2 Köpfe kleiner. Das war
was ja nicht unbedingt was Schlimmes ist.
Nein, nein, nein. Also genau, es war überhaupt nicht schlimm, aber die waren ja alle so, deswegen ist es nicht aufgefallen, das meine ich damit.
Naja, es ist ja bekannt, dass Frauen früher reifer sind als Männer. Das ist ja so.
Ja.
Deswegen sind ja auch häufig ältere Männer mit jüngeren Mädels zumindest. Also zumindest ist es ja in der Pubertät häufig so, dass eine 15-Jährige mit einem 17-Jährigen zum Beispiel zusammen ist.
Ja, ja, genau.
Weil der gleichaltrige 15-Jährige drei Haare am Sack hat und noch im Stimmbruch ist und so redet. Und da hat das Mädchen
Hallo?
Halt keinen Bock
drei Haare
drauf.
Drei Haare am Ja, okay. Ich habe da gerade kein gutes Beispiel für.
Drei, dann von mir aus drei Barthaare hat, wenn du jetzt schon wieder nicht
Dankeschön.
Irgendwas Sexuelles wie den Sack hören willst.
Sie tut es trotzdem. Aber deswegen ist es halt so, dass wirklich der Körper wegen Umbau geschlossen ist. Also ich habe früher ganz oft gedacht, das ist nur so eine, dass man das einfach nur so sagt. Mhm. Aber in der Pubertät ist es so, dass das Gehirn komplett umgebaut wird.
Mhm.
Und diese Sexualhormone führen zu dieser körperlichen Veränderung. Und gleichzeitig ist das Gehirn aber tatsächlich, super viele Nervenstränge werden gekappt und neue Nervenbahnen werden gezogen. Und in der Zeit gehen voll viele Entscheidungen werden umgeleitet über diesen Mandelkern, den wir haben. Und der ist zuständig für die Bauchentscheidungen. Das ist eigentlich ist das voll logisch, was da passiert.
Kleine Biologiestunde, Leute.
Ja, das ist super. Ich finde es super spannend einfach.
Es ist auch spannend. Es ist auch spannend, wenn man weiß, was der Hypothalamus ist. Aber ihr könnt es ja danach nochmal googeln, denn ich kann es bestimmt nicht erklären.
Es ist alles in eurem Kopf. Es ist alles in eurem Kopf. Und normalerweise ist für unser vernünftiges und überlegtes Handeln ist dieser präfrontale Kortex, also ein Teil unseres Gehirns, zuständig. Der ist aber wegen Umbauarbeiten geschlossen in der Pubertät. Und das ist eigentlich so der Grund, warum alle völlig ausrasten. Und dann kommen dann noch die ganzen Sexualhormone und dann wird auf einmal das andere Geschlecht noch und das oder das gleiche Geschlecht wird irgendwas, irgendein Geschlecht wird dann interessant.
Irgendein Geschlecht.
Vielleicht beide,
wird
vielleicht keins. Das
vielleicht
ist so die Frage.
Keins. Aber auf jeden Fall wird Sexualität an sich interessant, meistens.
Genau. Und dann fängt es meistens auch an, schwierig zu werden, weil. Und da kann ich auch nur, ich bin mal gespannt, wie mein Mann das hinkriegt, weil dann kommt ja die Abgrenzung von den Eltern und dann möchte man vielleicht auch seine ersten Erfahrungen machen. Oh Gott, und das wird einfach so furchtbar. Ich weiß nicht, wie diese Gartenarbeit hier in diesem Haus stattfinden soll, während ich einfach selbst, also ich kann das noch nicht mal aussprechen.
Ja, vor allem, weil ihr alle auch schön nebeneinander wohnt. Ihr habt wirklich gar keine physische Distanz in eurem Haus. So. Alle Zimmer sind schön nebeneinander.
Ja, so wie die meisten halt anderen auch. Ich meine, das, was wir zu Hause hatten, war auch einfach nicht normal über 10.000 Etagen. Jeder hat
schon
sein eigenes.
Ja, vor allem, ich find's besonders lustig, wenn, vor allem, weil ja euer Badezimmer ja auch auf der gleichen Etage ist. Und dann wird dein Mann wahrscheinlich des häufigeren Mal vielleicht einen Typen in Boxershorts da rumflitzen sehen an einem Samstagnachmittag um 4. Ne? Sowas vielleicht.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn es ein Typ ist, ist es ein Problem. Wenn es ein Mädchen ist, dann,
ja, dann ist es ja so, ach ja, die haben sich gerade nur verschiedene Sachen angezogen, deshalb sind die jetzt halbnackt. Ach so. Genau, klar.
Ja, ja. Maximale Verdrängung.
Genau, ja. Ganz genau. Vor allem in der Phase, wo man vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger ist und so, klar, auf jeden Fall. Das wird noch sehr lustig, da freue ich mich auch schon drauf. Weil selbst wenn ich bis dahin Kinder haben sollte, kann ich mich trotzdem noch über euch lustig machen, weil meine Kinder dann ja noch in einer ganz anderen Phase sind.
Oh, sehr witzig. Ich hatte mal eine Familie, da hat das Mädchen die Homophobie ihrer Eltern einfach so hart ausgenutzt. Es war einfach so, also es war echt lustig. Die wusste halt einfach für sich, sie ist lesbisch. Sie konnte sich gut austoben in ihrem Garten und auch im Garten vieler, vieler anderer weiblicher Freundinnen. So.
Der große Vorteil ist, die können halt nicht schwanger werden dadurch. Also
ja,
es ist
voll.
Ja, es ist eigentlich ideal. im pubertären Alter.
Im pubertären Alter.
Du kannst halt nicht
ja.
schwanger werden. Das ist ja, also da ja. muss man sich als Elternteil ja gar keine Sorgen machen.
Und die haben es einfach nicht gecheckt, einfach.
Die Eltern haben es nicht gecheckt.
Ja, ja.
Ach so, du meinst Homophobie, weil die Eltern das quasi gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass die Tochter lesbisch sein könnte, deswegen haben die es gar
genau.
nicht gerafft sozusagen.
Genau,
ah, verstehe.
Und die hat es einfach so, sie war einfach so geil, weil sie hat es einfach so hart gezeigt, die hatte einfach immer eine Regenbogenflagge als Armband an und hat sich auch jetzt nicht außergewöhnlich gekleidet, aber sie hat es halt auch immer wieder gesagt. Also sie hat es den Eltern gesagt und die Eltern haben die einfach nicht ernst genommen und haben gesagt, ja, ja, Dann sage ich, ja, aber was glauben Sie denn, wenn Ihre Tochter eine Freundin zum Schlafen hier hat, was die dann machen? Gar nichts. Ja, aber Ihre Tochter hat Ihnen doch gesagt, die war dann schon so geil und hat gesagt, hey Dad, ganz ehrlich, kannst ja froh sein, dass du keine Kondome kaufen musst, weil sonst bräuchte ich jetzt wieder eine neue Verpackung. Und der Vater sitzt dann da mit seiner Zeitung und sagt, das ist nicht witzig, Özlem, nicht witzig. Ich weiß ganz genau, dass du da oben nichts tust. What?
Die haben halt gedacht, sie macht das nur zum Provozieren.
Ja. Ja, hat sie nicht. Hat sie nicht. Aber da sind wir auch wieder bei Beziehung und Erziehung. Die haben ihre Tochter einfach nicht ernst genommen. Und die ist immer krasser geworden. Die hat da oben Orgien gefeiert, ey. Das ist so krass. Die waren einfach in ihrer eigenen Realität.
Nochmal zu dem Thema Beziehung und Erziehung. Du hast ja gesagt, dass oder das ist ja quasi so der Konsens, dass Kinder nur bis zu einem bestimmten Alter erzogen werden können. Dass man danach in Beziehung treten muss.
Ja.
Könntest du das ein bisschen spezifizieren? Also was würdest du sagen, wo ist da der Schwellenpunkt und wo merkt man dann auch, okay, jetzt ist halt irgendwie die ganze Erziehungsarbeit getan, so ist es jetzt nach dem Motto und jetzt muss ich damit klarkommen, so wie das Kind jetzt ist oder halt der präpubertäre Mensch.
Also ich finde, Beziehung und Erziehung ist immer im Gleichklang miteinander. Ich finde es total bescheuert, wenn man sagt, am Anfang ist nur Erziehung und dann kommt nur Beziehung. Das finde ich ist Quatsch. Ich finde es auch total ein Quatsch, wenn man am Anfang nur das eine und dann nur das andere macht. Ich finde, es ist immer in der Waage zu halten. Nur in den ersten Jahren ist halt vordergründlich die Erziehung. Aber trotzdem muss man voll gut mit seinen Kindern in Beziehung sein. Wie an diesen 5 Stichpunkten zum Beispiel, die ich am Anfang gesagt habe. Es geht nicht, du kannst nicht einfach sagen, du machst das so, wie ich das halt gerne hätte, weil dann geht halt die Beziehung zwischen dir und deinem Elternteil irgendwann auch kaputt. Und dann ist halt in den ersten Jahren, müssen wir denen zeigen, bitte esst mit Messer und Gabel, bitte Popo abputzen, nicht unbedingt mit euren Klamotten, ne, Sauberkeitserziehung, bitte Danke sagen, respektvoller Umgang, so, das sind so Sachen, die Normen und Werte, aber wenn ich jetzt eine 14-jährige Özlem habe, die null Respekt gelernt hat und null Begrenzung gelernt hat und null Konsequenz gelernt hat, dann kann ich es ihr dann auch einfach nicht mehr beibringen. Ich finde, mit Anfang der Pubertät hört es halt immer mehr auf, dass du erziehen kannst, dann müssen so Grundsachen drin sein und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung einfach immer mehr mitbekomme. Wenn die mit 10, 11, 12, ja 12 ist, also 11 so, wenn die bis dahin nicht gelernt haben, grundsätzlich respektvoll mit ihren Eltern umzugehen, werden sie es dann nicht mehr lernen.
Das finde ich interessant, aber würdest du sagen, also ich meine, Menschen können sich ja trotzdem entwickeln. Also es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel in der Pubertät voll die Rowdy-Phase hatten zum Beispiel und Sachen gemacht haben, wo sie dann 15 Jahre später aufgrund einfach des Altersunterschieds und der persönlichen Reife zurückgeblickt haben und dann sagen, oh mein Gott, wie konnte ich so sein? Ich habe mich total weiterentwickelt.
Ja.
Und das steht aber nicht in dem Widerspruch dazu, dass sie nicht mehr erzogen werden können? Oder wie meinst du das? Also kann man quasi Kindern ab 11 dann nicht mehr von außen was draufgeben und muss das dann ab dem Zeitpunkt von denen selber kommen? Oder wie meinst du das?
Ja, genau. Also die Selbstentwicklung, das habe ich ja auch durch. Was habe ich mich selbst entwickelt? Ohne Ende. Ich hoffe, das geht auch noch weiter so. Da habe ich allein in meiner Ernährung, habe ich mich ja unfassbar selbst weiterentwickelt und auch in dem, wie ich die Gesellschaft sehe oder die Welt sehe oder wofür ich dankbar bin. Nur so gewisse Sachen wie so und so habe ich mit anderen Menschen nicht umzugehen, so Grundsachen, das haben einfach unsere Eltern uns beigebracht. Und ich glaube, wenn ich das nicht gelernt habe, dann kann ich das ab einem gewissen Alter auch nicht mehr lernen, weil ich ja dann gar nicht mehr in der Lage bin. Also ich will nicht sagen, dass das bei jedem so ist. Ich rede von der Regel, ne? Wenn ich so dissoziales Verhalten aufgebaut habe, wie ich kriege alles, was ich will, ohne Rücksicht auf Verluste, dann werden die in den meisten Fällen dann im pubertären Alter, wo ja eh alles auf Umbau ist, das ist ja das Problem, ja dann nicht auf einmal darauf zurückgreifen können. Ah, nein, das macht gar keinen Sinn, dass ich jetzt so und so bin. Und ich glaube, dass was ich den Eltern sage in der Pubertät, halten sie durch. Haben sie Beziehung, halten sie durch. Die Kinder kommen zurück. Wenn die Basis stimmt und die ersten Jahre gute Sachen vermittelt worden konnten, dann kommen die zurück, nachdem die Umbaumaßnahmen dann mit maximal 20, 21 abgeschlossen sind. Das ist ja dann mit 19 geht's ja dann schon los, dass auch Teenager teilweise dann zu mir kommen oder mir schreiben, boah, Frau Kutsch, ich war ein echtes Arschloch, als ich eine Jugendliche war, was ich meinen Eltern zugemutet habe. Voll krass. Es tut mir so leid. Die erste Erfahrung mit Sexualität, die Umbaumaßnahmen im Gehirn, die große Selbstfindungsphase, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, dass das manchmal aus uns auch andere Menschen macht.
Ich finde, das Thema Erziehung, da haben wir ja schon ganz am Anfang drüber geredet, wird ja heute ganz anders gesehen als noch vor 20, 30 Jahren. Es ist ja heutzutage häufiger so, dass Eltern sich mehr mit dem Kind auseinandersetzen, sich mehr mit den Bedürfnissen auseinandersetzen und dieser autoritäre Erziehungsstil, allgemein gesprochen jetzt, wie gesagt, in unserer Großelterngeneration vielleicht liegt, kommt jetzt drauf an, wie alt ihr seid, aber das erleben ja viele, die jetzt auch, weiß ich nicht, in den 70ern oder so geboren sind, die noch so einen super krass strikten Vater hatten, der irgendwie nie da war und der immer dieses Männlichkeitsbild und bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, das wird immer weniger und gleichzeitig kommen ja auch ganz viele alternative Erziehungsstile, die dem Kind sehr viel Raum geben. Also die dem Kind sehr viel Entscheidungsfreiheit lassen und so weiter. Was würdest du sagen, wo kann man da die richtige Balance finden? Weil du hast ja eben gesagt, es ist wichtig, das Kind zu respektieren, aber das Kind braucht auch Grenzen und Normen und Werte vermittelt.
Das ist eine sehr, sehr gute und spezielle Frage. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Mutter, die gesagt hat, Frau Kutsche, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte lieber meine Kinder immer zur mehr umsorgen. Ich möchte die noch zur Schule begleiten. Ich möchte noch mehr kontrollieren, was die machen. Ich glaube, dass das gut ist. Mein Mann sieht das aber anders. Mein Mann will eher, dass die Kinder autonom werden. Ist das jetzt so schlimm, dass ich das möchte? Nein, überhaupt nicht. Das ist beides völlig wertfrei, völlig in Ordnung. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, wenn es auf das Kind passt. Jeden Erziehungsstil verurteile ich, wenn es halt eher um die Bedürfnisse der Eltern geht. Weißt du, wenn du ein Kind hast, das mehr Unterstützung braucht, gib ihm bitte mehr Unterstützung. Aber sag bitte nicht, ich möchte mein Kind auf Augenhöhe erziehen, ich möchte alle Entscheidungen mit ihm gemeinsam treffen. Wenn das Kind aber ein Kind ist, was super viel klare Struktur und Vorgabe braucht, ist das der falsche Erziehungsstil. Wenn das ein Kind ist, was damit gut funktioniert, warum nicht? So, das ist so dieses Ding. Nicht das eine ist falsch oder das andere ist falsch, sondern jedes Kind braucht quasi ja ein Stück weit seine eigenen Sachen, mit denen es gut funktioniert. Und ob man jetzt eher der Fürsorgliche ist oder eher der ist, der, wo Autonomie einem wichtig ist, das ist okay. Das ist beides völlig okay und überhaupt nicht falsch. Ihr solltet euch nur bitte einig sein, in einem, welchen Erziehungsstil ihr davon nehmt.
Das funktioniert ja aber nur, wenn quasi beide Elternteile sich über den eigenen Erziehungsstil erstmal bewusst sind und zweitens auch akzeptieren, dass es auch andere Wege gibt. Ja. Das ist ja häufig nicht der Fall. Wir hatten ja am Anfang schon das Thema zum Beispiel Migrationshintergrund. Das Thema ist bei uns sehr präsent. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass alle Kinder, die Migrationshintergrund haben, die gleichen Erfahrungen gemacht haben oder dass die Erfahrungen nur bei Kindern mit Migrationshintergrund bestehen können. Aber wir haben es ja so erlebt, und das haben mit Sicherheit ganz, ganz viele Ausländerkinder so erlebt, dass das Elternteil aus einem bestimmten Kulturkreis kommt, in dem ein bestimmter Erziehungsstil sehr, sehr stark ausgelebt wurde, nämlich meistens der autoritäre Erziehungsstil, wo man quasi, wo ganz viel Wert auf Respekt gelegt wird, ganz viel Wert darauf gelegt wird, das zu machen, was das Elternteil sagt.
Gehorsam.
Ja. Gehorsam, genau, Ehre und all diese Sachen. Und wir, also bei uns, also jetzt ganz konkret gesagt, ne, bei uns ist es ja so, dass unser Vater aus einem arabischen Kulturkreis kommt und unsere Mutter nicht. Und wir haben das schon sehr stark so erlebt, dass unser Vater so ein sehr autoritären Erziehungsstil genossen hat und den uns auch weitergegeben hat. Mhm. Wir sind jetzt ja aber nicht so. Also wir haben ja so einen Erziehungsstil genossen, können das aber jetzt im Nachhinein reflektieren und sagen ja jetzt, gerade deshalb, so will ich meine Kinder auf keinen Fall erziehen.
Ja.
Das finde ich interessant, weil es ja so ein Stück weit so eine Kombination aus dem ist, wir haben das aus unserer Kindheit mitgenommen, und können es jetzt im Nachhinein dennoch reflektieren und wollen es dann genau nicht so machen. Und das ist ja häufig so, dass Eltern sagen, okay, so wie meine Mama mich erzogen hat, so will ich auf gar keinen Fall sein.
Ja, ja, ja. Oder manche Sachen, es gibt auch einige Sachen, gerade in der Kindererziehung mit meinen Kindern, die übernehme ich von dem, was Mama uns mitgegeben hat.
Was Mama uns mitgegeben hat.
Ja, was Mama uns mitgegeben hat.
Das ist bei uns vielleicht auch noch ein bisschen, bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen ein besonderer Fall, weil eben nicht beide Elternteile so autoritär waren.
Ja.
Also bei uns war es ja schon so, dass unser Vater eher der Strengere war und unsere Mutter war eher die kommunikativere Person und war eher in der Beziehung mit uns und so weiter.
Ja.
Deswegen ist das bei uns jetzt vielleicht auch eine besondere Rolle. Es gibt ja aber auch super viele Kinder, wo beide Eltern autoritär sind.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und bei denen ist es ja trotzdem so, dass sie später sagen, okay, so auf gar keinen Fall.
Ja, ich denke, es liegt halt wirklich daran, wie man das dann selber auch in dem Moment erlebt. Also ich habe das ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich habe das so erlebt, dass meine Wünsche da gar keinen Raum hatten in der Entfaltungsmöglichkeit.
Mhm.
Das war dann auch, ne, das ist ja auch, dass unser Vater das nicht böse meint, für ihn war die höchste Ausbildung Studium.
Mhm.
Weil ohne Studium kann man in Tunesien, wo er herkommt, ja entweder du studierst und du kannst etwas machen oder du hast einfach verloren.
Mhm.
Das heißt, er wollte uns ja mitgeben, bitte guckt, dass ihr euch um euch selbst kümmert, studiert.
Mhm.
Und das war für mich voll der Megastress, weil für mich gab es keine Alternative und ich war jetzt nicht so ein helles Köpfchen wie du. Weil
Doch,
ich dachte,
du warst ein helles Köpfchen, nur nicht im akademischen Sinne. Also du konntest einfach nicht gut in diesen Lernstrukturen umgehen, aber du warst schon
genau,
ein
ich konnte die Lernstrukturen, ja, danke schön. Aber diese klassischen Lernstrukturen mit Abitur und danach, ne, das war für mich einfach Hölle.
Mhm.
Klassisches Auswendiglernen war Hölle. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwas anderes als Option hätte, um ihn zufriedenzustellen. Sowas ist für mich auch ganz schwierig. Das habe ich ganz schlimm in Erinnerung. Oder wie oft ich mich als Jugendliche in super gefährliche Situationen gebracht habe, weil ich nicht sagen wollte und konnte, wo ich tatsächlich war.
Mhm.
Und das habe ich natürlich rückblickend, als die Umbauarbeiten abgeschlossen waren, reflektiert und sage, okay, no way, das wird mit meinen Kindern, ich will immer wissen, wo die sind und ich will die dann auch abholen können. Die sollen mir alles erzählen können. Das ist halt das, was ich mitgenommen habe, wie ich es halt ganz anders machen will. Weil für mich hat dann irgendwann dieser Switch nicht mehr gepasst, dass er mehr in die Beziehung gegangen ist.
Mhm, genau. Mhm.
Und das ist so der Punkt, was ich allen nur mitgeben kann, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung als Kind und dem, was ich halt auch in der Arbeitswelt sehe, verpasst nicht den Punkt, dass eure Kinder einfach eine Entwicklung machen müssen. Pubertät heißt Ablösung. Die müssen sich ablösen, die müssen sich woanders hin orientieren und ihr könnt denen nicht verbieten, Gartenarbeit zu machen. Wenn die Umgrabungsmaßnahmen vollziehen wollen, dann machen die das auch im Gebüsch. Und es macht gar keinen Sinn, die einzusperren, denen das zu verbieten. Es macht es nur gefährlich, weil dann fangen die an, nicht zu verhüten oder nicht mit euch zu reden oder ja.
Mhm.
Es ist einfach so. Also deswegen finde ich selber, ich glaube, ich werde eher so voll die peinliche Mutter, weil ich versuche, zu viel in Beziehung zu gehen und ich kriege die ganze Zeit nur irgendwelche Klatschen von meinen Mädels. So. Boah, Mama! Boah, du bist so alt, du bist so peinlich.
Ja, du bist safe. Du wirst safe so eine peinliche Mutter, wenn deine Kinder Teenager sind. Weil du dann
Voll,
so
ja,
richtig,
ich weiß.
du willst dann so offensichtlich zeigen, dass du cool mit allem bist.
Ja,
Und dadurch wirst du so uncool.
Ja.
Okay, alles klar. Willst du noch ein bisschen länger bei Jan bleiben? Ja, Jan, hi, hi Jan. Ja, hallo.
Ja,
Ja, ich
hi
bin die
Jan. Ha?
Mutter. Ja. Und, also, wollt ihr vorher noch mal zu DM fahren? Oder, boah, Mama.
Soll ich euch zu DM fahren?
Ja,
Einmal, wisst ihr,
genau.
wie das mit der Pille danach? Jan, kommst du mal bitte rein? Ja.
Oh Gott, wie furchtbar. Naja,
Ja.
ganz so extrem wird es wahrscheinlich nicht. Aber,
Na, aber ich glaube, ich werde voll übersteuern, weil ich es halt so gut machen will. Ich will es so
ja.
gut machen.
Genau,
Und
genau.
das wird, glaube ich, mir noch ein paar ernste Gespräche mit meinem Mann mir dann einhandeln.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber nochmal zu diesem Thema Erziehung. Weil du hast ja eben gesagt, dass ab einem bestimmten Alter kann man den Kindern halt nichts mehr beibringen und wenn sie halt bis dahin oder bestimmte Grundwerte nicht mehr beibringen und wenn sie bis
Ja,
dahin quasi es nicht
aus meiner
verstanden haben,
Erfahrung.
ne, dann werden sie es auch nicht mehr lernen.
Wahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlicher, dass sie es lernen. Sagen wir es so. Es gibt, sagen wir niemals nie.
Genau, es gibt mit Sicherheit auch Kinder, die keinen Respekt beigebracht bekommen haben und heute die respektvollsten Menschen überhaupt sind. Eben weil
Ja.
sie, keine Ahnung, dann gelernt haben, wie wichtig das ist und dann jetzt übermäßig respektvoll sein wollen. Keine Ahnung, gibt es mit Sicherheit.
Genau.
Was ich aber nochmal klarstellen wollte, ist, dass es jetzt keine Verwirrung gibt, weil wir ja gerade auch gesagt haben, dass wir zum Beispiel jetzt es ganz anders machen wollen, als wir erzogen worden sind in manchen Punkten. Diese bestimmten Grundwerte, die wir durch diese strengere Erziehung mitbekommen haben, die haben wir ja trotzdem in uns, obwohl wir die Erziehungsmaßnahmen anders machen wollen. Also zum
Ja.
Beispiel jetzt diesen Sinn für Respekt zum Beispiel, das ist ja so ein Klassiker. Das haben ja wahrscheinlich jetzt total viele Leute, die jetzt auch mit Migrationshintergrund oder aus einem autoritären Elternhaus kommen, nicken jetzt so. Dieser Respekt vor Älteren zum Beispiel, ne? Dieser Respekt vor Familie, ne? Der Faktor Familie insgesamt. Also all diese Grundwerte, die mit diesem Erziehungsstil häufig einhergehen, die sind ja trotzdem in uns, nur wir wollen halt trotzdem in Kommunikation mit unseren Kindern dann sein.
Ja.
Also wenn ihr versteht, was ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, dass man, wenn man ein Erziehungsziel genossen hat, den man später dann blöd fand, dass man dann die Werte auch über Bord wirft, die man damals mitgegeben bekommen hat. Also das steht natürlich trotzdem. Aber es ist natürlich häufig so, dass viele, die als Kind in einer Art erzogen worden, was sie später als total scheiße empfinden, dass sie dann ins genaue Gegenteil gehen und sagen, meine Kinder werden auf gar keinen Fall so erzogen. Das ist ja auch
Ja,
häufig bei
genau.
so komplett laissez-faire Kindern,
Ja,
die dann, also
genau.
jetzt, ne, es geht ja auch in beide Richtungen. Also ich will ja gar nicht sagen, dass nur Kinder, die autoritär erzogen wurden, irgendwie danach ins Gegenteil gehen, sondern in die andere Richtung ganz genauso. Ich kenne eine, die wurde super laissez-faire erzogen. Auch so ein bisschen Hippie-Style, was ich gar nicht verurteilen will, aber die fand das später, als sie das als Erwachsene reflektiert hat, fand die das total schlimm, weil sie eben zum Beispiel alles selbst entscheiden musste immer. Sie hatte so viele Entscheidungsfreiheiten, die hat auch einmal zu mir gesagt, dass sie irgendwann nicht mehr wusste, ob sie ein Gericht mag oder nicht. Sie hat einfach irgendwann immer im Restaurant, also deswegen fand ich das lustig, dass du eben das Beispiel gesagt hast. Sie hat irgendwann im Restaurant immer einfach das Erste genommen, was auf der Kinderkarte stand. Weil sie gar keinen Bock hatte, in diese Diskussion zu gehen mit ihren Eltern, was sie denn jetzt essen möchte. Und dann, ja, aber möchtest du das wirklich? Aber du mochtest doch letztes Mal den Brokkoli so sehr. Du kannst den Brokkoli ruhig bestellen, wenn du das möchtest. Nein, ich will jetzt keinen Brokkoli, auch wenn ich das letztes Mal wollte. Sie hat dann irgendwann immer irgendwas einfach gesagt, damit sie nicht andauernd rechtfertigen muss, im positiven
Ja.
Sinne, warum sie jetzt das machen will. Und das fand sie so furchtbar, dass sie gesagt hat, also sie hat jetzt noch keine Kinder, aber dass sie gesagt hat, das will sie bei ihren Kindern auf jeden Fall. Sie will ihren Kindern auf jeden Fall Entscheidungen abnehmen.
Ja, und das ist auch, das kann ich nur befürworten, das finde ich auch wichtig, weil das überfordert, wie du ja jetzt selber auch gesagt hast, das überfordert einfach ein Kind. Die können das nicht. Aber es ist halt auch schwer und super verwirrend. Auf der einen Seite soll man den Entscheidungen geben, auf der anderen Seite soll man sie ihnen abnehmen. Wie, also Erziehung ist super schwierig und individuell. Ich habe 2 Kinder, die ich anders erziehen muss.
Ja.
Mit anderen Maßnahmen.
Ja.
Aber die Werte und die Normen, die sind gleich.
Ja. Und ich fand das halt, weißt du, mir tut das dann so leid für die Eltern, weil die natürlich es genau richtig machen wollen, dem Kind die Entscheidung zu überlassen und so, du kannst wirklich das nehmen, was du möchtest, du hast alle, das tut mir dann so leid irgendwie, weil ich mir denke, ach Mann, die wollten es ja nur gut machen, aber das ist halt wirklich, wie du schon sagst, es ist einfach sau schwierig. Man muss, glaube ich, einfach echt so einen Mittelweg finden, so wie bei fast allem. Ich glaube, das sagen wir in jeder Folge. Voll der schlimme Scheiß-Tipp eigentlich.
Aber das ist ja auch der Schlüssel.
Aber es ist halt einfach so. Ja, es ist halt einfach so. Genau. Und nochmal aus meiner Erfahrung jetzt in Bezug nochmal auf diesen strengeren Erziehungsstil. Eure Kinder machen es trotzdem. Es ist einfach so.
Ja,
es hat auch jetzt in Deutschland viel mit dem Umfeld zu tun, natürlich. Ne? Also wenn man in einem anderen Land aufwächst, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn du in Deutschland bist und dein Kind in Deutschland auf die Schule geht und ganz viele deutsche Freunde hat, dann ist es ganz normal, dass das Kind auch die ganzen Sachen machen will, die die ganzen deutschen Freunde machen dürfen. Und da ist einfach, da ist einfach Explosion vorprogrammiert. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt, jeden Samstag Hauspartys veranstalten müsst und mit 16 euren Kindern Alkohol kaufen müsst, der erst ab 18 ist oder sowas. Aber eure Kinder machen es so oder so. Und dann ist es besser, wenn ihr vorher mit euren Kindern in Kommunikation geht und die Kinder sich trauen, mit euch darüber zu sprechen, was sie am Wochenende vorhaben und was sie gerade fühlen und mit wem sie gerade irgendwie, wo sie einen Schwarm haben, weil dann bekommt ihr es zumindest mit. Weil ansonsten, und glaubt mir, ich kenne sehr viele Kinder, die so aufgewachsen sind und jeder ausnahmslos jeder hat im Teenageralter Alkohol getrunken, hat rumgeknutscht, hatte Sex, ist auf Partys gegangen, hat all das gemacht, was für die Eltern absolutes Ober-No-Go war. Und das sind alles gute Menschen geworden.
Ja, genau.
Und es ist einfach okay. Also verschließt euch dessen nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern überhaupt auf diesem Weg ist. Aber Leute, das bringt einfach gar nichts. Es bringt einfach nichts. Glaubt uns, wir reden aus Erfahrung.
Ja. Und es ist ja auch, auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht zu cool sein, weil ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass wenn ich dann zu Familien komme und Fritzchen steht dann da mit einer Flupe zu Hause und ich sage, du bist 16, wieso rauchst du hier? Und die sagt, und dann ist dieses wieder, ja, besser hier zu Hause als auf der Straße.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ne? Ja, da sind wir wieder in dem Mittelmaß. Also genau. Ich finde, man kann auch schon gewisse Regeln machen und respektvoll quasi sagen, nee. Und ich kann auch sagen, pass mal auf, Özlem, du bleibst nicht bis 2 Uhr auf der Party. Und dann kann man darüber sprechen und darüber diskutieren. Und es ist auch in Ordnung, mal Nein zu sagen, dass man nicht auf jeder Party sein muss. Es geht einfach so um diese generellen Wege.
Worüber ich noch mit dir sprechen wollte, ist eine interessante These, die ich gelesen habe, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe. Und zwar bin ich auf einige Artikel gestoßen, die das Konzept Erziehung grundsätzlich in Frage stellen. Also die zum Beispiel, da steht dann zum Beispiel sowas wie die Erziehung fokussiere sich nur auf die Schwächen des Kindes und sei immer negativ, also der Blick auf das Kind sei negativ behaftet und das klassische Erziehen immer auf Kontrolle und Gehorsam ausgelegt ist und das quasi mit Lob und Strafen das gewünschte Verhalten eben erzielt werden soll, anstatt eben zur Selbstständigkeit zu leiten, sozusagen. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Ich konnte mir nicht so richtig eine Meinung dazu bilden und würde deswegen, mich würde brennend interessieren, was du dazu sagst.
Oh Gott, okay. Wie viel Zeit haben wir für diesen Podcast eingeplant? Ich finde es ehrlich gesagt ganz gruselig, weil wir am Anfang auch darüber gesprochen haben, was so meine Definition von Erziehen ist. Und ich weiß auch, dass es da sehr kontroverse Meinungen gibt, dass Erziehen ja von Ziehen kommt und so und dass man das Kind in irgendwas reinzieht. Ich finde, wenn man diesen Grundsatz achtet, die Persönlichkeit des Kindes im Fokus zu stellen und zu unterstützen, dann ist das auch bei der klassischen Erziehung nicht so. Also ich ziehe das Kind ja in eine Richtung, wenn ich irgendetwas mache, was dem Kind und dem Naturell des Kindes nicht entspricht. Wie bleiben wir bei Sport, ne, bei der Sportart? Mhm. Oder das Kind muss auf ein Gymnasium gehen, hat aber gar nicht diese Schemata des Lernens, die man auf dem Gymnasium braucht. Das ist für mich so, wie es früher vielleicht so war, ne? Oder wie wir eben auch darüber gesprochen haben, Regeln, Normen, Werte, wie was bei unserem Vater vielleicht so war, dass es in eine mhm. Richtung starr ist. Mhm. Ich finde nicht, dass Erziehung das bedeutet, was du gerade gesagt hast. Ich bin der Annahme, dass so wie ich Erziehung interpretiere und so wie ich das in meinem Berufsfeld quasi auch weitergebe und auch sehe, dass immer weniger Eltern ihre Kinder erziehen. Mit der Definition, die wir ganz am Anfang genommen haben.
Was siehst du denn? Also was meinst du damit?
Also Erziehen ist einfach scheiße anstrengend. Es ist einfach scheiße anstrengend. Und wenn man dann noch so einen kleinen Sturkopf hat, dem man das 100-mal sagen kann und es kommt dir zum Hals raus und du denkst wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch kein dummes Wesen vor mir. Warum hört das Kind dann nicht? Und das ist anstrengend. Und wenn man dann Vollzeit arbeitet und auch noch den Haushalt wuppen muss und auch noch vielleicht sich um Eltern kümmern muss oder um andere Angehörige, dann wird man vielleicht inkonsequent oder gibt diese Werte halt nicht wirklich wie immer und immer und immer wieder weiter.
Mm.
Und ich finde, dass das dann ein Kind unerzogen macht. In meinen Augen ist das Kind unerzogen, wenn es sich asozial verhält. Also jetzt nicht asi, so ne, Hartz-IV-mäßig, sondern asozial, nicht sozial. Und sozial ist für mich, dass man halt auch in der Gesellschaft nachguckt. Also wenn eine alte Dame in den Bus einsteigt, dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit aufzustehen, weil unsere Eltern uns das so mitgegeben haben und weil ich das meinen Kindern weitergebe. Wenn ich aber nur darauf getrimmt bin und niemand sagt es mir, auf mich zu gucken, tue ich das nicht.
Mhm.
Oder dankbar zu sein für das, was wir haben, das bin ich, weil meine Eltern mir mitgegeben haben, das, was du hast, ist nicht selbstverständlich und wir müssen dafür arbeiten. Mhm. Aber wenn ich, und ich musste mir auch viel selbst erarbeiten, so nebenbei, und wenn das ich das nicht beigebracht bekommen hätte, dann hätte ich einen anderen Blick darauf.
Mhm.
Das meine ich einfach damit, dann nicht sozial zu sein. Darauf zu achten, wenn andere irgendwie, wenn ich würde niemals durch ein Kaufhaus gehen und laut Musik hören und alle anderen damit stören. Das ist für mich assi, das ist für mich kein soziales Verhalten, weil du nicht darauf achtest, dass andere in deinem Umfeld quasi auch ihren eigenen Raum haben und du sie darin nicht störst. Ich finde Leben und Leben lassen. So. Na, und das müssen wir Kindern beibringen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und den einen mehr und den anderen weniger. Und einige haben das schon eher in sich und die anderen halt nicht. Auch für sich selber einzustehen, sich nicht alles gefallen zu lassen, das sind alles Sachen meiner Meinung nach, die man einigen Kindern mehr beibringen muss und anderen halt weniger. Aber wir müssen es ihnen irgendwie zeigen oder vorleben. Ich hatte mal einen Jungen, das war so geil, der hat immer seine Sachen kaputt gemacht in der Schule. Und die Mutter war schon völlig verzweifelt und die hatte halt Sozialleistungen bekommen und die war völlig verzweifelt und hat immer gesagt, ich kann das gar nicht bezahlen. Und dann habe ich mit dem Jungen geredet und dann habe ich zu dem gesagt, ey, so hör mal Fritzchen, wie stellst du dir das vor? Ne, der war irgendwie vierte Klasse, die Mama muss das bezahlen, das kann die nicht bezahlen. Und dann guckt er mich an und dann hat er gesagt, die Mama geht doch nicht arbeiten und die hat jeden Monat, holt die da von dem Automaten Geld ab. Der hatte überhaupt gar keine Begrifflichkeit davon, was es bedeutet, Geld zu verdienen. Da kann die Mutter jetzt nichts für, weil ne, sie nun mal nicht arbeiten gehen konnte. Aber das kann dann passieren, dass die dann denken, ja, so what, dann mache ich es halt, also das hat dann halt keinen Wert. Also mussten wir ihm anders beibringen, dass das Wert hat und dass er auch was dafür tun muss und dass das nicht selbstverständlich ist. Das kommt halt von Kind zu Kind unterschiedlich an. Das ist halt immer der Mist. Du kannst nicht eine Vorlage, eine Schablone auf alle Kinder anwenden.
Es gibt wahrscheinlich nichts, was kontroverser diskutiert ist in Freundeskreisen, die Kinder haben, als wie erziehe ich meine Kinder.
Voll.
Also das oder also nicht mehr unter Freundeskreisen, sondern auch was man sich ja teilweise wahrscheinlich auf in der Öffentlichkeit anhören muss. wenn jetzt, wenn man auf Spielplätzen ist oder wenn du jetzt ein quengelndes Kind an der Supermarktkasse hast und dann kommen schon die Blicke, so nach dem Motto, boah, hast du ein unerzogenes Kind, so erzieh mal dein Kind und so weiter.
Voll, ja.
Das muss ja echt heavy sein. Und das muss ja so nervig sein, weil, wie du schon sagst, Erziehung ist ja ganz individuell und jedes Kind wird anders erzogen und jedes Kind reagiert auch anders und jedes Kind hat andere Bedürfnisse und für jedes Kind sind auch andere Erziehungsmaßnahmen passender als für andere Kinder. Und wenn man dann auch noch, also erstmal das muss man ja erstmal herausfinden, was ist am besten für mich und mein Kind und was funktioniert für uns. Und dann musst du dich noch mit dem ganzen Bullshit auseinandersetzen, den andere Leute noch zu sagen haben über dich und dein Kind und deine Erziehung. Das muss ja so nervig sein.
Ja, es ist einfach super übergriffig. Aber da gehen halt auch teilweise Freundschaften dran kaputt. Also ich kenne auch Frauen, die gesagt haben, ich kann mich mit der Mutter und dem Kind nicht zusammentreffen. Geht nicht. Kann ich nicht ertragen. Ich kann nicht ertragen, wie die mit ihrem Kind umgeht. Bei aller Liebe. So, und entweder man kriegt es dann ohne die Kinder hin oder die Freundschaft ist halt kaputt. Das ist super dramatisch. Das kommt ja auch immer darauf an, was ist die erziehende Person für ein Typ, was hat die in ihrer Kindheit erlebt, wie möchte sie es machen. Jeder macht das ja aus irgendeinem Grund, aber es ist auf jeden Fall. Also ich sag immer zu meinen Familien, sie haben 3 Kinder, sie brauchen 3 Erziehungsstile. Das funktioniert nicht. Sie können nicht jedes Kind gleich erziehen. Jedes Kind braucht was anderes. Sie können die nicht gleich behandeln. Im Grundsatz schon, wer das eine ein Geschenk kriegt, kriegt das andere das auch. So. Aber bei dem einen muss man darauf achten, bei dem anderen muss man darauf achten und das macht es dann richtig kompliziert.
Ja, alleine wie man in Streitsituationen umgeht, also das merke ich ja auch schon bei deinen Kindern, wie unterschiedlich die reagieren, wenn irgendwas passiert, was denen nicht passt, zum Beispiel. Ja. Das ist ja wirklich wie, also noch unterschiedlicher kann es ja eigentlich gar nicht sein bei den beiden. Und ja, wie du dann auch danach in der Kommunikation mit den beiden umgehen musst. Also das sehe ich ja auch bei euch immer, also bei dir und deinem Mann, dass ihr ganz anders redet mit den beiden. Also wenn die Große einen Wutanfall kriegt und wenn die Kleine einen Wutanfall kriegt, dann ist das, dann ist eure Kommunikation auch eine ganz andere, weil ihr eben ganz unterschiedliche Ebenen ansprechen müsst bei den beiden. Und ja, das ist schon, das finde ich schon, voll. Wenn ich das mal so sagen darf, sehr beeindruckend.
Oh, danke. Aber das mussten wir ja auch, also ich dachte, wie gesagt, ich dachte ja, oh, kriegst ein zweites, easy, weiß ja jetzt schon, wie es läuft. Und dann kam die Kleine und hat alles irgendwie umgeworfen und irgendwie hat das dann nicht mehr so funktioniert und dann musste ich mich neu einpendeln und mein Mann natürlich auch.
Oh, ich habe auch gerade, ich erinnere mich auch gerade an eine Situation, nochmal zu dem Thema, dass alle sich immer einmischen. Oh Gott, das war so furchtbar. Also vor ein paar Jahren bin ich aus dem Urlaub zurückgeflogen und ich war total fertig. Ich habe nicht gut geschlafen, mein Flug ging ganz früh morgens, ich war viel zu früh am Flughafen, mein Handy war auch noch kaputt, das heißt, ich konnte mich da am Flughafen nicht auch noch irgendwo hinlegen und ein Nickerchen machen, weil ich mir keinen Wecker stellen konnte. Es war einfach absolutes Katastrophenszenario für einen Rückflug.
Und wir
war
wissen auch noch ja alleine. Jetzt, du kannst eh immer überall schlafen. Na, das ist
ja, deswegen war es ja umso schlimmer. Ich hätte mich da easy noch 1,5 Stunden irgendwo hinlegen können. Aber ich hatte einfach so Schiss einzuschlafen, weil ich Angst hatte, dass ich dann den Flug verpasse. Und
das sind Probleme.
Ja, nein, aber wirklich, also pass auf, es war dann so, vor allem mein Gate, ich war so früh da, dass mein Gate noch für irgendeinen anderen Flug war, das heißt, da wollte ich mich dann auch nicht irgendwie hinlegen, das heißt, ich bin irgendwo dann, hab mich dann irgendwo hingesetzt, wo dann halt nicht so viel los war, dass ich zumindest meine Ruhe hatte und saß dann so irgendwann an diesem Gate, als dann halt unser Flug angezeigt war und bin die ganze Zeit immer schon so eingenickt und mein Kopf ist immer so runter und dann irgendwelche Typen auf einmal neben mir: Du kannst deine Augen ruhig zumachen, wir wecken dich, wenn Boarding ist. Das ist so total lieb. Naja, zumindest unter dieser Prämisse bin ich in dieses Flugzeug eingestiegen und dachte mir so, oh mein Gott, bitte flieg einfach los. Ich will einfach nur nach Hause, ich will einfach nur ankommen. Vor allem habe ich mich einfach nur auf den Moment gefreut, wo ich mich in dieses Flugzeug reingesetzt habe, weil ich wusste, dann bin ich sofort weg. Ich setze mich hin, ich schnall mich an, auch wenn alle anderen noch einsteigen, ich penne dann. Ja, ging schon mal super los. Wir gehen ins Flugzeug rein und ich merke schon, ist irgendwie ungewöhnlich warm im Flugzeug. Egal. Besser zu warm als zu kalt, ne?
Voll.
Im Flugzeug friert man ja auch immer gerne mal. So, Ich hatte auch noch einen Fensterplatz. Ich dachte mir, Jackpot, super, mega geil, pennst jetzt hier schön. Hatte mir schon meine Reisetablette eingeschmissen, denn, ne, wie wir alle wissen, davon schlafe ich ja auch immer direkt. So, pass auf. Hinter mir saß natürlich
ein Kind.
Ein Kind. Uh-huh. Ein Kleinkind. Das war vielleicht so, ich kann das immer ganz schlecht einschätzen, aber das war vielleicht so 2, 3, irgendwie sowas. Auf dem Schoß der Mutter, daneben der Vater. Dann kam, alle setzen sich hin, das Kind war schon so richtig unruhig und hat immer schon so gegen meinen Sitz getreten. Und ich schon so, oh, bitte nicht, wieso musste mir das jetzt passieren? Dann kam die Durchsage von der Stewardess. Ah, meine Damen und Herren, unser Abflug verzögert sich leider noch etwas, denn die Klimaanlage ist ausgefallen. Und ich so, nein, bitte nicht. Und dann hat dieses Kind hinter mir den absoluten Tobsuchtsanfall bekommen. Also wirklich, das hat geschrien, das hat getreten. Natürlich die ganze Zeit gegen meinen Sitz, das heißt, ich saß die ganze Zeit da so.
Oh Mann, ne? Also die armen Eltern.
Ja, pass auf, jetzt kommt's ja. Die saßen da die ganze, also ich saß da, hab die ganze Zeit mit diesem Gepolter hinten, bin die ganze Zeit mit meinem Kopf so nach vorne, weil dieses Kind so gegen meinen Sitz gepoltert hat. Es hat geschrien und es war auch wirklich, also hat dann auch so geschrien, ich will raus, also wie, als wenn das, also ganz, ganz schlimm. Die Mutter total am Ende, natürlich, ne, die gesagt, pscht, ja, ist doch gut, ja, du musst, vor allem, ich meine, beim Boarding.
Boah, ich leide,
ne,
so mit der Mutter, boah, ich leide.
Da kannst du
so
das Kind ja auch jetzt nicht so rumlaufen lassen.
Ja, voll.
Ne? Und ich dachte mir in dem Moment, also, ne, in meinem egoistischen Gedanken war es natürlich so, oh Mann, scheiße, ey, dieses Kind, wieso muss das jetzt passieren? Aber wie die anderen Fluggäste darauf reagiert haben, war so unmöglich. Vor mir saß ein Opa, der sich 80 Mal empört umgedreht hat und gemacht hat und so den Kopf geschüttelt hat und die Mutter so böse angeguckt hat.
Boah, krass.
Und also es waren, also ungelogen, 3 oder 4 Leute in unserem näheren Umkreis, wo ich mitbekommen habe, dass die sich umgedreht haben,
boah,
die sich lautstark beschwert haben, die dann zum Beispiel zum Partner, der dann nebendran saß, irgendwie gesagt haben, oh, die müssen mal ihr Kind unter Kontrolle kriegen.
Boah,
und
krass.
Sowas.
Echt?
Halt, ne? Ja, das war ganz schlimm. Und ich, ja, die ja am meisten davon betroffen war, ne? Mhm. Ich, die am meisten davon betroffen war, weil mein Sitz wurde ja quasi massakriert, ja, von diesem Kind. Hab mir in dem Moment einfach nur gedacht, diese armen Eltern.
Boah,
diese
voll.
Armen Eltern. Und dann haben die Eltern untereinander sich noch angefangen anzuzicken.
Ja,
weil
boah,
der Vater
ja, das, boah,
dann,
das könnten so mein Mann und ich
weil
sein.
Weil der Vater dann irgendwann irgendwie gesagt hat, ja, aber jetzt, ja, das, die sitzt doch auch hier irgendwie so, ne? Und dann, Michael, willst du sie nehmen? Meinst du, du kannst das jetzt besser als ich? Und dieses Kind da am Schreien. Und dann war das Kind doch auch total am Schwitzen, weil es wirklich so warm war in dem Flugzeug. Wirklich, das tat mir so leid. Und da kam nämlich auch der Kommentar von einem Fluggast. Also ich weiß nicht mehr, ob er es genauso gesagt hat, auf jeden Fall so in die Richtung, was für ein unerzogenes Kind.
Nee,
was
voll
für ein
nicht.
Ungezogenes Kind. So.
Ja.
Und wirklich, in dem Moment, es tat mir so leid für die Eltern. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mich umdrehe und irgendwie sage, alles gut, machen Sie sich keinen Stress oder irgendwie so. Ich meine, was hätte denen das gebracht? Aber es tat mir so unendlich leid, weil durch diese Situation wurde es einfach nur 1000-mal schlimmer, dass alle Leute sich umgedreht haben und ihre dummen Kommentare abgegeben haben, wo ich mir dachte, mein Gott, also das ist doch jetzt kein Zeichen für ein unerzogenes Kind. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Und selbst wenn ein Kind, also selbst wenn es keine Klimaanlage-Ausfallprobleme wäre, sondern einfach nur normal im Flugzeug und wenn die da rumgeschrien hätte, da kann, also in solchen Situationen, das ist halt einfach ein Kind. Das ist halt einfach ein Kind. Das ist ja kein Roboter. Das ist auch kein Hund oder so, den du dann trainierst und wo du dem dann einen Maulkorb anziehen kannst oder so. Und ja, das fand ich echt erschreckend, wie diese gesellschaftliche Inakzeptanz in dieser Situation und vor allem nicht nur die Inakzeptanz, sondern auch diese Verurteilung. Mm. Die haben diese Eltern in dem Augenblick dafür verurteilt, dass die keine guten Eltern sind, dass die ihr Kind nicht unter Kontrolle haben und warum das Kind hier so rumschreit in einem öffentlichen Raum sozusagen. Oh, das war einfach nur furchtbar. Das
Welcome
tat mir so
in my life.
Leid.
Ja,
oh,
und das
tat mir
in Deutschland
so
ist tatsächlich
leid.
Auch nicht so kinderfreundlich. Also Ja. Es gibt auch andere Länder, in denen das noch anders ist, aber das ist jetzt kein unerzogenes Kind. Das ist einfach altersgerechtes Verhalten von einem etwas temperamentvollen Kind. Wer weiß, vielleicht hat es Bauchschmerzen, übel oder ist einfach völlig übermüdet oder reizüberflutet. Ja, also das sowas ist für mich, also ne, das ist es auch noch viel zu früh, um von unerzogen, finde ich, zu sprechen. Was auch ein Punkt ist, wo ich finde, dass es Unerzogenheit ist, kein Respekt vor den also von Sachen von anderen Leuten zu haben. Ich hatte mal ein Kind hier zu Hause und die war jünger als meine Große und die hat alles angefasst. Alles. Und du musstest alles vor der in Sicherheit bringen. Und da habe ich nur gedacht, also da habe ich echt gedacht so, boah, ne. Die wurde überhaupt nicht begrenzt. Und die Mutter saß dann daneben und hat dann nur gesagt, bitte nicht. Na, na, jetzt, na, na. Wirklich? Wirklich? Schade, dass du es nicht geschafft hast, es da stehen zu lassen. Wo ich dachte so, really? Das sind meine Sachen? Wenn du jetzt nichts sagst, sag ich was, aber dann richtig. Das ist für mich auch, also wenn das jetzt ein 2-3-jähriges Kind macht, dann denke ich ja, okay. Aber alles, was drüber ist, sollte lernen, was meins und deins ist und auch, dass man die Sachen nicht einfach anfasst. Und das muss man denen beibringen. Ich finde, was auch immer total unterschiedlich bewertet wird, ist, wie wird nackt sein in der Familie gelebt. Ja. Ey, das ist so, so interessant, wenn ich dann eine Jugendamtsmitarbeiterin oder einen Jugendamtmitarbeiter habe. Frau Kutsch, wir haben hier eine Meldung. Also die Nachbarin hat gesagt, der Vater ist ernsthaft vor seiner 7-jährigen Tochter nackt rumgelaufen. Vielleicht sollten Sie da auch nochmal nachgucken. Okay. Also, wir haben hier zu Hause eine normale Nacktsein-Kultur und ich finde das jetzt auch in Ordnung. Es sei denn, die Große fängt jetzt an zu sagen, nee, ich schäme mich und ich möchte das nicht und die möchte jetzt alleine duschen. Wenn ich dann sagen würde, nein, ich muss jetzt dabei sein oder mein Mann dann ständig da reinkommt, dann finde ich es grenzüberschreitend. Aber ansonsten hat ja jede Familie ihre eigene Nacktheitskultur. Und das ist auch okay. Und wenn Nacktsein da ein bisschen lockerer gelebt wird und alle da ständig nackt rumlaufen und es für alle aber in Ordnung ist, why not? Es geht halt da wieder um die einzelnen Interessen. Wenn da ein Kind von denen aber überhaupt nicht nudistisch veranlagt ist und die ganze Zeit ihre Klamotten anhaben will, während die anderen nackt sind und die dann einfach das aber nicht akzeptieren, dann haben wir wieder ein Problem. Ne? Also auch nackt sein finde ich in Deutschland super spannend, wie unterschiedlich das ist.
Ich kenne eine ehemalige Kollegin von mir, die haben einen Nackttag in der Woche.
Ja, voll geil. Voll geil. Also.
Und die hat 2 Jungs und der Ältere ist jetzt, lass mich nicht lügen, 13 oder so. Und da hat sie mir letztens irgendwas davon erzählt und dann war ich so ein bisschen so, okay, ernsthaft? Jetzt immer noch? So, der ist 13? So langsam? Hätte ich jetzt erwartet, dass er so langsam sagt, Mama, weiß nicht, aber sie meinte, nö, der ist noch total cool
es
damit.
Es gibt ja auch Familien, in anderen Ländern auf diesem Planeten gehen ganze Familien einfach schon, seitdem die Kinder klein sind, in die Sauna. Und das ist voll normal.
Ja, ne? Und wenn man hier sagt, auch mal gesehen.
Ja, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn das so immer etabliert ist. Warum nicht?
Ja, warum nicht? Also, ja, klar.
Ich müsste jetzt nur nicht ne, also ich kenne auch Leute, die gehen dann so als Paare in die Sauna. Die gehen dann mit ihrer besten Freundin und dem Partner der besten Freundin in die Sauna. Nee. Da bin ich jetzt raus. Ich glaube, da wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Nackidei. Aber ansonsten, leben und leben
lassen.
Aber es
sind ja auch nicht deine Kinder, also.
Nein. Ja, aber sonst können, also die argumentieren das, ja gut, die sind ja eh alle nackt. Und, ne, jeder hat schon mal Brüste gesehen, jeder hat schon mal ein
Mütze-Platze-Format gesehen. Was ja eigentlich auch schon Sinn macht, diese Argumentation, aber
ja, irgendwie total, aber das ist meine Sperre. Weißt du, bin ich halt dann vielleicht ein bisschen bluner.
Wusstest du, dass Mama mal ihren Chef in der Sauna getroffen hat?
Ja, das wusste ich.
Oh, die Arme. Sie hatte ja zum Glück einen Bademantel an, aber sie war so richtig traumatisiert. Nie wieder in diese Sauna gegangen. Das war ein Worst-Case-Szenario.
Was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, sind die Entwicklungskrisen. Weil in den Phasen, finde ich, ist das immer wieder ein neues Einpendeln von Loslassen und Halten. Also das sind dann immer Phasen, wo ich finde, wo Erziehung und Beziehung nochmal eine andere Wertung in der Waagschale bekommen. Wir haben ja jetzt gelernt.
Sag mal konkret, also was sind Entwicklungskrisen?
Also Entwicklungskrisen sind zum Beispiel, die erste ist die Trotzphase von 2 bis 3 Jahren. Das ist so, dann geht es ja eher darum, was ich möchte, mein Wert, das Ich wird gelebt, dass das Kind dann ein eigenständiges Wesen ist, das entdeckt es dann. Und das ist dann nochmal eine neue Wertung von Loslassen und Festhalten. Da kommt dann meistens die Kita. Ne, dann geht es dann darum, okay, mich nach jemandem außen ein bisschen mehr zu orientieren und nicht mehr so nur eine Bindungsperson oder Bindungspersonen zu haben, wie meine Eltern zum Beispiel.
Das heißt, in einer Entwicklungskrise müssen die Eltern die Beziehung / Erziehung zum Kind anpassen.
Genau, sollten sie anpassen. Das sind alles, auch die anderen, die ich jetzt gleich benennen werde, die sind alle geprägt von großer Veränderung.
Mhm.
Die nächste Krise, die ich erwähnen werde, ist die sogenannte, in Anführungszeichen, Vorschulpubertät oder ne, wenn die anfangen, in die Schule zu gehen. Das ist die 6-Jahres-Krise, die geht von 5 bis 6. Auch wieder eine große Veränderung. Es geht in die Schule, es werden super viele Ansprüche an eingestellt. Du lernst langsam ein Bewertungssystem. Du bist dann, ne, du lernst, dass in den ersten 2 Klassen ist es oft ja noch keine Note, aber trotzdem lernst du ja, was für ein Smiley du dann kriegst und ob deine Eltern damit zufrieden sind oder nicht. Von 8 bis 10, das ist dann die Vorpubertät, das ist die nächste Phase. Und auch da ist es so, dass du dich immer mehr auch nach außen orientierst, aber trotzdem ja noch gut gebunden bist zu Hause. Dass die Sachen, die deine Eltern dir sagen, immer noch einen hohen Stellenwert für dich haben. Und dann
also da,
kommt
wo
halt,
deine Große jetzt reinkommt.
Ist, hallo, 8 bis 10.
Oder schon drin ist, ja.
Ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und ab 12 ist dann also ne, dieses hauptsächliche pubertäre Sein, wo es dann wirklich um Ablösung geht, das haben wir ja eben gehört, wo es darum geht, sich von den Eltern und auch von den Meinungen der Eltern und von den Lebensstilen der Eltern, dann sieht man das so ein bisschen differenzierter. Die Eltern sind dann nicht mehr so auf so einem Sockel, alles, was die sagen, ist richtig, sondern dann zieht man das in Zweifel und sagt dann, naja, ganz ehrlich, Mama, davon hast du jetzt ja nicht so viel Ahnung, ne? Oder dass es dann so ist, hör mal, willst du wirklich so rumlaufen? Du hast hier voll den Make-up-Rand. Boah, Mama, das trägt man so. Boah, du hast so gar keinen Plan. Dann geht das dann los, dass alles in Zweifel gezogen wird und alles andere wichtiger ist als die Eltern. Das sind dann so diese Entwicklungskrisen, wo man immer wieder gucken kann. Und da ist das wirklich für mich immer, dass man in diesen Phasen nochmal neu einordnen muss. Okay, wie viel Erziehung ist jetzt wichtig? Wie viel Beziehung ist jetzt wichtig? Und wo kann ich eher erziehen? Wo kann ich eher in Beziehung gehen?
Wenn wir jetzt konkret werden, um diesen Unterschied auch nochmal rauszuarbeiten zwischen Erziehung und Beziehung, zum Beispiel mit deiner älteren Tochter. Was ist jetzt ein Beispiel, wo du merkst, hier muss ich eher in die Erziehung gehen und wie machst du das dann? Und was ist eher Beziehung und wie machst du das dann? Also wie ist dann so auch dieser Unterschied in der Kommunikation auf diesen verschiedenen Ebenen?
Also Erziehen wäre für mich, keine Ahnung, die ist bei Halloween und die hat irgendwie andere Häuser beschmissen mit Eiern oder so. Dann muss ich ihr auf jeden Fall zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, dann bin ich eher im Erziehermodus. In Beziehung gehe ich aber dann, wenn ich halt dann schimpfe und mit ihr quasi sage, okay, was du jetzt machst, ist, du gehst da morgen hin oder wir gehen da zusammen hin und du räumst das alles weg und du entschuldigst dich und dann ne, fragst du, wie du das wieder gut machen kannst. Da bin ich im Erziehermodus, um ihr klar zu machen, so verhält man sich nicht als soziales Wesen in einer Gesellschaft. In Beziehung gehe ich aber dann in der gleichen Situation, wenn ich aber abends, also dann bin ich in dem Moment sauer, aber trotzdem kann ich sie abends in den Arm nehmen, ihr sagen, dass ich sie lieb habe und sagen, wir machen das zusammen. Ich gehe da morgen mit dir hin. Und ich mache ihr dann nicht noch Ewigkeiten Vorwürfe. Oder, weiß ich nicht, wenn die jetzt eine schlechte Note nach Hause bringen würde und die würde sich mega ärgern, dann würde ich vielleicht einmal sagen, tja, was lernen wir jetzt daraus? Und dann wäre gut, weil ich muss nicht ihr nochmal ein schlechteres Gefühl geben und nochmal ein schlechteres Gefühl geben, obwohl sie sich 1000-mal entschuldigt oder sich sie selber schlecht fühlt. Also Vorwürfe zum Beispiel bin ich ganz allergisch drauf.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es ab der Pubertät eher um diese Beziehungsebene geht als um die Erziehungsebene. Weil bis dahin eigentlich die ganzen Grundsätze schon da sein sollten. Was ja nicht heißt, dass die Teenager nicht bestraft werden können. Weil, ne, wenn jetzt dein Kind auch mit 15 irgendwie Scheiße baut, dann kriegt ihr natürlich trotzdem Ärger. Das heißt ja nicht, dass die grundsätzlichen Werte noch vermittelt werden, sondern es ist halt einfach eine Reaktion auf das Verhalten sozusagen.
Ja, ich finde auch bestrafen ist das falsche Wort. Ich finde jetzt auch, ist das eine Konsequenz, die ich mache. Wenn ich meinem Kind dreimal Sachen sage und sage so, und wenn das jetzt, ich sage es jetzt noch einmal und wenn das dann nicht funktioniert, dann gibt es halt heute Abend kein Fernsehen. Und sie macht es dann nicht, dann ist das eine logische Konsequenz aus ihrem Verhalten. Dann komme ich ja nicht um die Ecke und sage, wie könnte ich mein Kind denn jetzt ärgern? Ich mache jetzt einfach mal eine Bestrafung aus dem Nichts heraus.
Mhm.
Und so, finde ich, ist das halt auch eine gute Vorbereitung auf das Leben bei Teenagern. Und wenn man Scheiße baut, das gehört dazu, dann muss man aber auch gucken, dass man es auslöffelt. Und nicht, dass Mami oder Daddy oder wer auch immer dann dafür irgendwie gerade steht.
Du arbeitest ja viel mit Familien zusammen, in denen Teenager sind. Siehst du da denn häufig, dass Eltern immer noch im Teenageralter versuchen zu erziehen und das kommt dann gar nicht an? Und wenn ja, wie leitest du die dann daran an, eher in Beziehung zu den Jugendlichen zu treten?
Das klassischste Beispiel ist Beziehung zu anderen Jugendlichen. Gartenarbeit. Mein Kind, auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. Hat er nicht. Hat die nicht. Niemals. So, und dann zu sagen, du weißt schon, vor deinem 16. Lebensjahr ist das kein Thema. Du weißt schon, du bist noch viel zu klein dafür. Ja, kannst du sagen, kannst du lassen. Das sind zum Beispiel Sachen. Oder einkaufen gehen, Klamotten einkaufen gehen. Nee, das ziehst du nicht an. Also ich finde auch, die müssen jetzt nicht bitchy rumlaufen, ne? Aber wenn die dann irgendwie eine gewisse Richtung haben, die Eltern aber nicht gut finden, dass sie dann sagen, nee, das kaufe ich dir nicht. Warum nicht?
Zum Beispiel, wenn die so Goth, wenn deine Kinder jetzt so Gothic-Sachen haben.
Ja, genau, ne? Oder so, ach, weiß der Kuckuck auch, ne? Nee, das kaufe ich dir jetzt nicht. Warum nicht? Ja, weil das finde ich nicht gut. Hä? Okay. Mhm. Was zum Beispiel auch eher Erziehung ist, ist zum Beispiel, mir ist wichtig, dass jedes meiner Kinder ein Instrument lernt. Ob das Kind das will oder nicht, zum Beispiel.
Mhm. Und dann auch so mit 15 noch das Kind zum Klavierunterricht schleift.
Genau. Und dann gibt's Stress zu Hause, weil das Kind will nicht üben, die Eltern wollen das aber. Und ich finde in einem gewissen Alter das auf jeden Fall richtig. Und ich finde auch in einem gewissen Alter, dass man das auch fördern muss und dass nicht jedes Kind dann immer Bock drauf hat und dass man nicht direkt bei jedem Mal, wo das Kind keinen Bock drauf hat, darauf eingehen muss. Aber wenn der 15-jährige Fritz da keinen Bock drauf hat, warum?
Mhm.
Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich verstehe es. Das ist für mich dann eher grenzüberschreitend und halt nicht respektvoll dem Teenie gegenüber.
Mhm.
Oder wenn das Kind halt nicht ernst genommen wird. Also ich erlebe das tatsächlich nicht selten, dass das so ist. Oder, also entweder, dass die eher erziehen wollen oder, dass die deren Vorstellung vom Leben auf die Kinder projizieren wollen.
Mhm.
Manchmal bewusst, aber ganz häufig halt auch unbewusst. Manchmal ist es aber nicht so. Manchmal kann ich dann gut mit denen daran arbeiten, zu sagen, was ist ihnen wichtiger? Möchten sie, dass ihr Kind zu ihnen kommt? Was ist so, was ist ihre Wunschvorstellung? Was ist ihre Zielvorstellung? Und eigentlich ist es von den meisten die Zielvorstellung, ich möchte, dass das Kind zu mir kommt, wenn es irgendwas hat. Na klar. Mhm. Dann sage ich, okay. Und das Kind sagt dann, ja, das würde ich aber jetzt nicht machen. Ja, warum denn nicht? Und daran zu arbeiten, an der Kommunikation zu arbeiten und den Eltern versuchen, einen anderen Weg zu eröffnen. Ich finde, wir sollten unseren Kindern in dem Alter einfach viel mehr Selbstverantwortung geben, die Möglichkeit auch selbstständig Fehler zu machen und da sein als doppelter Boden, falls die fallen. Das ist für mich Teenageralter. Die werden noch ein paar Mal auf die Fresse fallen. Unsere Aufgabe ist es dann, in Beziehung da zu sein. Zum Beispiel finde ich es auch richtig übel, wenn du richtig rotzevoll nach Hause kommst und am nächsten Morgen steht dann dein Elternteil neben dir mit so einer Tröte und sagt, so, wer vieren kann, der kann auch arbeiten, Jon. Du machst jetzt mal hier, also wirklich Gartenarbeit jetzt, ne? Und machst hier Rasenmäher und so. Wo ich mir denke so, ja, okay, der hat jetzt den Kater seines Lebens. Warum? Also hat er frei? Ja. Okay, durfte er auf die Party? Ja. Okay. Darf der ausschlafen? Ja. Aber ich verstehe da nicht, warum der bestraft wird.
Außer es wurde vorher gesagt, sei bitte morgen fit, wir wollen ein Familienausflug.
Ja, natürlich,
so.
Natürlich. Ich rede jetzt von so, ne, so einfach normal Party und am nächsten Morgen.
Klassischer Sonntag, wo eh nichts geplant ist.
Genau, ja. Oder, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, am Wochenende wird trotzdem früh aufgestanden. Warum? Ja, nee, das finden wir asozial, wenn am Wochenende lange geschlafen wird. Hä? Okay.
Okay, da sind wir aber auch die das ist eine Typfrage.
Ja, die stehen dann einfach auch am Wochenende auf und das Mädel und der Junge, die Zwillinge wollten das nicht. Ja, okay, dann lass den doch mit 16 aufstehen, wann er will am Wochenende.
Ja, weil auch schon bewiesenermaßen der Schlafrhythmus sowieso bei Teenagern ein ganz anderer ist.
Ja.
Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das finde ich ja toll, wie du das alles so ausgeführt hast, wie man mit Jugendlichen umgehen sollte. Und ich werde dich sehr gerne daran erinnern, wenn deine
jetzt
Kinder jugendlich
ne?
sind.
Ja, ja, ich weiß. Ich habe gerade die ganze Zeit schon gedacht, ich bin so obercool. Wollen wir mal gucken, ey. So viele Jahre habe ich da nicht
dachte,
mehr.
Ich dachte es mir gerade auch, als du das die ganze Zeit so, ja, und dann auf jeden Fall das und das, auf jeden Fall. Und ich nur so, ja, alles klar. Ich schreibe mit, ja.
Ja.
Mhm.
Können wir das bitte, können wir das
so
nochmal löschen?
In 6, 7 Jahren.
Ja. Also ich finde, man sollte Jugendliche chippen. Man könnte sie an die, ich finde es auch absolut richtig, dass man immer mit so einem kleinen Fernrohr hinter den herlaufen sollte. Vertrauen ist völlig überbewertet. Kontrolle ist definitiv besser. So werdet ihr definitiv generieren, dass eure Kinder überleben. So.
Ich stelle mir gerade vor, wie du deinen Kindern mit so einem Fernglas die ganze Zeit hinterherläufst im Busch und überall.
Ja, klar. Voll. Ich werd meinen Hunden so einen kleinen GPS werde ich dann anmachen und dann werde ich die so hinterher, ja, ich werde die voll auf die Kinder abrichten. Und die dürfen eh nur im Radius von 5 Kilometern das Haus verlassen, weil ich total gestört bin.
Ja, genau.
Ja.
Zu dem Thema kann ich eine Folge von Black Mirror empfehlen. Die heißt, glaube ich, Archangel oder so.
Ja, ja.
Da geht es genau darum. Ja, da geht es darum, dass eine Mutter ihrem Kind,
auch nur
also,
aus
dass sie sehr, sehr kontrollierend
wissen, ne?
ist. Genau, aus den besten Intentionen super, super kontrollierend ist. Also könnt ihr euch ja mal reinziehen zu dem Thema.
Ja, es ist wirklich nicht leicht. Also, ne, meine Tochter will ja dann auch alleine zum Bäcker gehen. Und das ist für mich schon extrem hart, sie da gehen zu lassen. Weil ich einfach totale Panik habe. Und dann bin ich immer so extrem super cool. Oh, kein Problem. Oh, willst du zum Bäcker? Ah, gar keinen. Und in mir geht so. Wie viele Minuten brauchst du? Rechne das aus. Das ist jetzt alles leicht gesagt, aber ich weiß, dass es nicht leicht getan ist.
Und ich bin mir sicher, dass du es trotzdem sehr gut hinbekommen wirst.
We will see. Du wirst es hautnah miterleben.
Ich werde es hautnah miterleben und ich werde definitiv die coole Tante sein, bei der man alles darf. Yeah!
Ja.
Wir haben jetzt sehr, sehr lange über dieses ganze Thema geredet, Beziehung, Erziehung und so weiter. Und es ist mit Sicherheit auch für alle Eltern, die jetzt zuhören, ich bin mir sicher, ihr seid alle total bemüht und habt alle nur die besten Intentionen. Von daher, Sarah, gib den Leuten nochmal ein paar Tipps, wie sie am besten dieses Verhältnis Beziehung, Erziehung bei ihren Kindern hinbekommen.
Ich gebe jetzt ein paar Tipps, die du mir in 10 Jahren, noch nicht mal 10 Jahren, in 4 Jahren, 5 Jahren selber um die Ohren schmeißt. Und so sieht es nämlich aus, ne?
Ja, wie gesagt, das ist ja alles für die Ewigkeit aufgezeichnet, ne?
Na,
ich werde dann einfach irgendwann einfach nur so droppen, so, hör dir doch mal die Folge 6 von unserem Podcast an, Sarah. Und dann bist du richtig so vollkommen am Ende mit so einer Teenage-Tochter, so, Gott!
Nee, weißt du was? Die Große ist ja dann bestimmt auch schon so versiert und sagt, Mama, also ganz ehrlich, das kann ich mir bei der so richtig gut vorstellen.
Dann provoziert die dich richtig damit und hört das dann richtig laut im Haus.
Wir dürfen diese Folge niemals veröffentlichen. Ich habe mir gerade mein eigenes Grab geschaufelt einfach. Oh mein Gott, die wird voll versiert sein in dem Müll und dann wird die natürlich die Podcast-Sachen alle hören und dann sagt, Mama, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also du hast mich gestern wirklich früh aus dem Bett geschmissen. Hast du nicht in deiner Podcast-Folge gesagt, dass du das niemals machen würdest? Müsste ich aber nochmal bei Tante Mimi nachfragen. Mimi, das ist mein Untergang. Oh Gott, die wird mich so fertig machen. Oh Gott, die ist mir doch jetzt schon so
also,
überlegen.
Also, laut deinem Podcast findest du aber, dass Bestrafung eigentlich nicht okay ist? Also wo ist jetzt die Konsequenz?
Oh Gott, ich habe mir mein eigenes Grab geschaufelt. Ich Volltrottel. Ja, und ich habe 2 von denen. Oh Gott.
Und dein Mann muss es mit ausbaden, der Arme.
Scheiße, Schatz, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, was ich jetzt gerade damit anrichte.
Geil. Okay, also Tipps.
An die Tipps, ja, okay. Also erstens, das Wichtigste aller Wichtigste ist Liebe und emotionale Sicherheit. Also das ist dieses, egal was eure Kinder tun, gebt ihnen immer das Gefühl, geliebt zu werden. Und was super wichtig ist, gerade bis zu Ende der Grundschulzeit, nach einer Entschuldigung sollte es immer gut sein. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich bin auch schon mit einem richtigen Kloß im Magen, hätte ich mein Kind am liebsten umgebracht und dann, ja Schatz, kein Problem, na. Ich verzeihe dir alles. Also nach einer Entschuldigung, das ist wichtig. Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit müssen gut ins Bett gehen können. Also je jünger das Kind ist, desto schneller sollten einfach die Konflikte ausgeräumt werden. Und gerade bis Ende Grundschule sollten die Kinder nicht mit der Sorge über Nacht alleine bleiben, ob die Eltern einen noch lieb haben oder so. Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes habe ich bestimmt 1 Milliarde Mal gesagt. Also um wen geht es hier? Ne? Schaut genau hin. Sind das eure Bedürfnisse oder die des Kindes? Konsequenz und Messbarkeit, Sicherheit, die dürfen sich auch altersentwickelnd unterscheiden. Also die dürfen noch mit wachsen. Die Konsequenz, mit einem 16-Jährigen zu sagen, und morgen Abend guckst du kein Fernsehen? Weiß ich jetzt nicht, ob das noch so gut ist. Oder du kriegst heute keine Süßigkeiten.
Ja, dann geht er zu Rewe mit seinem Taschengeld und hortet das dann unterm Bett oder so.
Ja, genau. Dann, dann gibt es Anregung und Förderung. Also das habe ich ja auch schon mal gesagt, das Gehirn muss gefördert werden. Interesse an Sachen und der Umwelt können entwickelt werden und gefördert werden und sollten es auch. Altersgerechte Erziehung und Erklärung, wie zum Beispiel das mit dem Urlaub, was ich eben meinte. Also, dass man die mit einbezieht, altersgerecht natürlich, und auch guckt, was gibt es für Kompromisse. Die Kinder und die Aussagen ernst nehmen, bitte. Bitte, das ist ganz wichtig. Nicht dieses, ach, das war so gar nicht, deine Wahrnehmung ist falsch. Also, vielleicht war das dann so nicht, aber das Kind hat es ja offensichtlich genau so empfunden, sonst würde es das ja nicht sagen. Und dann lieber gar nichts sagen, als dann zu sagen, nee, also das, was du sagst, ist falsch. Lacht viel und brecht auch mal Regeln zusammen. Es ist super wichtig, dass man echt jeden Tag versucht, so ein bisschen locker zu sein und zu lachen. Und ich liebe es, mit meinen Kindern Regeln zu brechen. Also eine Freundin von mir zum Beispiel macht total crazy einen Kindergeburtstag. Dann haut die Pommes und Würstchen auf den Tisch mit einer Serviette. Mit einem Tischtuch, nicht mit einer Serviette, ein bisschen wenig. Und dann essen die Kinder vom Tisch. So. Oder es gibt dann auf einmal ungesundes Abendbrot. Finde ich auch mega cool. So, heute ungesundes Abendbrot. Yay! Yeah. Kinotag mit, obwohl es über Tag ist, einen ganzen Film am Stück gucken mit Popcorn. Sowas. Also brecht auch mal zusammen die Regeln. Das schweißt extrem zusammen und fördert die Bindung. Dann ist es super wichtig, sich beim Kind zu entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat. Weil das Kind dann auch merkt, okay, der Erwachsene steht nicht über mir und das fördert halt auch, dass das Kind selber lernt, sich zu entschuldigen, dass es auch nicht schlimm ist und kein Zeichen von Schwäche. Und bitte, 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 bitte stellt keine rhetorischen Fragen, weil das Kind sich dann nicht ernst genommen fühlt. Wer fragt, ich sage immer zu all meinen Familien und auch zu meinem Mann, wer fragt, muss mit der Antwort leben. So Schatz, willst du duschen gehen? Nö. Doch, wir gehen duschen, ja, dann frag halt nicht. Aber wir sind so gepolt, dass wir so viele rhetorische Fragen stellen. Und dann gibt's dann meistens Stress. Entweder sagst du, wir gehen duschen oder Özlem, es gibt Nudeln. Oder wenn du fragst, musst du halt auch damit reingehen, dass es in Ordnung ist, etwas anderes zu machen. Nimm dein Kind dabei ernst.
Wollen wir jetzt mal die Regenjacke anziehen? Warum ziehen wir jetzt die Regenjacke an? Und der Stress geht los.
Voll. Also
zieh dem Kind das ist einfach wirklich, die Regenjacke an.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein Klassiker tatsächlich, den ganz, ganz, ganz viele falsch machen und ich ja auch schon. Ich habe dann auch schon zähneknirschend irgendwie Sachen gemacht, wo ich dachte, fuck, selber in die Falle reingetappt. Aber muss ich dann machen, weil ich möchte, dass meine Kinder sich ernst genommen fühlen. Und ich habe mir echt angewohnt, manche Sachen einfach nicht mehr zu fragen. Ich hatte eine Mutter, es war so süß. So süß. Daran sieht man, dass die Kinder es wirklich wörtlich nehmen. Da hat der Junge gefragt, Mama, kann ich Tablet? Und ich gucke den an. Nein? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Und der guckt die an so süß. Ich habe doch keine Uhr.
Oh nein.
So süß. Wir haben so gelacht. Das sind Tipps, die ich euch mitgeben kann, in die ich mich aber auch regelmäßig selbst noch übe.
Ja, Leute, das war unsere Folge zu dem Thema Beziehung und Erziehung. Und zum Abschluss der Folge haben wir wieder unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah lustige Stories aus ihrem Leben mitbringt. Was hast du denn dieses Mal mit dabei?
Also, natürlich habe ich heute wieder etwas mitgebracht, was auch ein bisschen zum Thema passt. Und zwar war ich bei einer Freundin zu Besuch und die hat mir empört erzählt, dass ihre sehr starke, fast Zweijährige einfach nicht hört. Und egal, was sie macht, also sie hört nicht. Sie sagt, kannst du dir das vorstellen, Sarah? Ich sag dann dreimal halt oder nein und sie macht es einfach nicht. Ich so, ja, warum macht die das nicht? Warum macht die das nicht? Dann sage ich, was glaubst du, ist das genetisch programmiert? Also, dass die Kinder hören? Und die so, ja, aber andere Kinder hören. Wieso sie nicht? Ich mache doch nichts falsch. Nein, natürlich nicht. Aber es ist eben nicht genetisch programmiert. Und gerade in der Phase, wo sie, haben wir jetzt gerade ja gelernt, dann kriegen die Kinder dann nochmal mit, dass sie selbst ein Ich haben und dass ihr eigener Wille auch zählt. Und dann wollen die einfach ihren eigenen Willen haben. Und wenn es dann heißt, geh bitte nicht an die Schränke, dann sagt die, ja, werden wir ja mal sehen, ob ich an die Schränke gehe oder nicht. Warum sollte das Kind hören? Und meine Freundin war völlig entsetzt davon, dass ich gesagt habe, warum sollte sie auf dich hören? Und sie starrte mich an und sagte, weil ich ihre Mutter bin? Also, liebe Leute, das fand ich sehr süß. Es ist nicht genetisch verankert, dass eure Kinder auf euch hören müssen. Das nennt man dann halt Erziehung. Und manche brauchen mehr davon. Und manche brauchen weniger davon. Einige Kinder hören schon, wenn man sagt, nicht die Platte anfassen, die es heißt, dann fassen die auch nicht an. Und bei einem anderen Kind muss man sagen, nicht die Platte anfassen, fass die Platte nicht an, bitte nicht die Platte anfassen, dann fasst das Kind die Platte an, um dann selber zu checken, heiß.
Wie geil wäre das bitte, wenn das Kindern in der Genetik mitgegeben werden würde?
Das wäre so geil. Das würde ich mir wünschen.
Das wäre aber der Traum eines jeden Elternteils.
Voll, ja. Ja, das war mein Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich dachte, das musste ich mit euch teilen, weil es einfach, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern denken, wieso hört mein Kind nicht? Das habe ich ja selber schon. Wieso hört die nicht? Ich verstehe es nicht. Ich habe es tausendmal gesagt. Ist das denn so schwer? Ja, haben wir ja jetzt in 3 Stunden Podcast eruiert.
Ja, Leute, das war unsere Folge zum Thema Beziehung und Erziehung. Es wurde natürlich doch wieder viel größer, als es eigentlich angedacht war. Wir können es aber nicht. Wir sind doch einfach Laberbacken. Und das Thema hat zwar jetzt nicht so viel Theorie, also hat jetzt nicht so viele Symptome und Diagnostik und so weiter, aber es ist ja trotzdem sehr, sehr facettenreich und ich hoffe, wir sind dem Thema etwas gerecht geworden. Es gibt natürlich noch super viel, was wir auch nicht erzählt haben und wir sind gespannt, wie ihr die Folge findet.
Ich hoffe, Mimi, du hast es gut überlebt mit dem ganzen Gartengearbeite. Es war jetzt doch nicht so viel.
Ja, es ging ja eigentlich. Ja, okay. Ja, genau, es ging ja eigentlich. Es ging eigentlich. Es war eigentlich okay.
Dann geht's ja.
Das nächste Mal gibt es wieder ein neues, spannendes Thema von uns und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.